Bits und so.
Mit dem uns mal rund, aus dem von meinem iPhone-Blog, der Alex Olmer.
Guten Abend.
Das ist die Carlo Kaiser, Mackett, Ilo Becker.
Guten Abend.
Das ist der Schneeböffel.
Guten Abend.
Abend miteinander. Event ist am Dienstag. Wir sind, jetzt geh halt aus.
Die Vorfreude.
Ja.
Alle sind erregt.
Naja, da wollen wir es mal wirklich nicht übertreiben.
Moment mal, doch. Selbst der Computer spielt zweimal das Intro.
Hast du ein neues iPhone in der Tasche oder freust du dich noch nicht zu sehen?
Ja. Ist eine dieser komischen Sendungen. Diese Sendung vor dem Event.
Immer die Sendung vor der Sendung.
Ja, genau. Ja, exakt.
Naja, aber wir haben gerade in der Pre-Show, also sind wir kurz darauf gestoßen, dass ja eigentlich das letztes Jahr war ja vor allem für die normalen kleinen iPhones, war ja ein ziemliches Down-Year. Das, Leo hat gemeint, das reicht ja nicht mal für ein 13S, was das 14 ohne Pro geworden ist.
Ja.
Aber sie haben es trotzdem als neues Ding verkauft, so wie sie auch den Chip in der Watch als neuen Chip verkauft haben, obwohl er nicht neu war. Ja, also es war halt so, es ist ein neues Jahr, da muss eine neue Nummer drauf, wir machen eine neue Nummer drauf, aber ist das alte Telefon drin.
Ja.
Ist das, und dafür gab es ja eigentlich mal dieses S, diese S-Designierung von 4S, 5S, was halt gleiches Gehäuse, bisschen geupdatet oder halt gar nicht geupdatet. Und das war ja ein bisschen jetzt neu, dass das Ding auch nicht ganz neu. Weil die 7, 8, die waren auch so sehr nah beieinander irgendwie.
Ja, ja, das stimmt schon. Aber ich meine, die S-Jahre waren ja eigentlich aus dem, so im Nachhinein betrachtet, waren die S-Jahre eigentlich immer ziemlich gute Jahre.
Mhm.
Die gerade eigentlich sehr entscheidende Funktionen immer in den S-Jahren oder Bestandteile in den S-Jahren kamen. Aber das iPhone 14, gerade das, für also das Basis 14 ohne Pro-Zusatz, das ist einfach ein so komisches Gerät gewesen oder ist es immer noch. Zum Beispiel bei der iPhone 12 Generation war das Basismodell eigentlich auch ziemlich interessant und beim 13er war dann so, ja, okay, da war dann die Bo, war es bei den Bo-Modellen, lag schon klar mehr irgendwie der Fokus und bei den 14ern hat sich dann so auseinandergezogen, dass das Basismodell halt, dem ist halt eigentlich gar nichts mehr geblieben, außer irgendwie so ein paar schickere Farben vielleicht oder so ein bisschen mehr Farben als halt den Pro-Modellen, natürlich ein bisschen weniger Gewicht, aber es war halt sonst schon, also für die Basismodelle fand ich letztes Jahr schon ein sehr enttäuschendes Jahr.
Das Farbkarussell auf der Website ist sehr hübsch, das hatte ich noch gar nicht gesehen.
Ja.
Wenn es nur Farben gäbe für die großen Telefone.
Ja.
Naja, aber ist das dann ein Problem, dass die so nah beieinander sind oder ist das auch ein bisschen wurscht, weil halt Leute eh schon lange, also normale Leute, die Masse der Leute, ne, seit Jahren schon nicht jährlich ein neues Telefon kauft, sondern halt, wenn sie eins brauchen, wenn sie es kaputtgeschmissen haben, wenn das der Vertrag das neue Telefon hergibt und dann gibt es halt einen Match von, ich brauche jetzt ein Telefon, ich habe so viel Geld, mein Provider bietet mir XY an und vielleicht gibt es das 13er billig und das 14er für einen 5er mehr im Monat, dann nimmt man halt das und dann kriegt man halt irgendwas und im Detail ist es ja wahrscheinlich fast wurscht.
Naja, der Mix macht schon einen Unterschied, weil das natürlich erheblich auf den Durchschnittspreis sich auswirkt und dann natürlich auch auf Apples Einnahmeseite zählt oder nicht zählt. Ich wollte noch mal ganz kurz einwerfen, die S-Jahre, ne, die sind so lange vorbei, das ist absurd. Also ich meine, man kann natürlich das 10S noch berücksichtigen, das kam ja noch, aber seit dem iPhone 6S ist das ja mit den S-Jahren vorbei. Das Konzept, die Idee, die ist natürlich geblieben daraus, dass man nicht jedes Jahr vielleicht so den Riesengenerationssprung erwartet. Deswegen kann ich schon verstehen, dass man das immer noch zitiert, aber ich wollte nochmal sagen, das ist so lange vorbei, das ist unglaublich mit den S-Generationen. Ich finde die Strategie, die Apple jetzt fährt in den letzten Jahren, interessant. Also die haben die ja echt mehrfach umgeworfen, weil es gab ja Jahre, da waren wirklich die Pro- und Nicht-Pro-Modelle sehr nah beieinander. Also man würde fast sagen, also sehr nah beieinander. Und das hat sich ja definitiv ausdifferenziert in den letzten Jahren. Und das kann man positiv, negativ finden. Es ist halt ganz interessant, dass sie neuere Technik dann auch in die höherpreisigen Modelle stecken, die dann halt ein Jahr später in die Nicht-Pro-Modelle runtertröpfeln. Also ich finde es durchaus legitim, dass man sowas macht, weil wenn du halt wartest, bis es in allen Modellen sozusagen verfügbar ist, verfügbar ist ja eine Frage von, ist es technisch möglich, ist der Platz zum Beispiel möglich und ist die Preismärkte zu reißen, die Apple dafür haben möchte. Ja, das sind alles so Faktoren. Wenn du halt ein iPhone sehr teuer machst, dann hat natürlich Apple auch mehr Spielraum, wenn sie ihre eigene Marge berücksichtigen, die sie gerne haben wollen dafür, dass sie halt Technik schon heute bringen, die sie vielleicht dann sonst für andere Modelle erst ein Jahr später bringen können. Und also ich würde auch dieses Jahr auch weiter erwarten, dass sie mehr auf die Differenzierung gehen weil wir natürlich auch einen Punkt erreicht, die ganze Branche, Smartphone-Branche hat ja einen Punkt erreicht, wo Telefone einfach sehr viele Jahre einfach funktionieren, ohne dass man ja mit krasser Limits rennt und so weiter. Also da, die haben wir überschritten. Also dass du jetzt irgendwie Speedbumps wirklich was bewegen würden, die Zeit ist ja eigentlich vorbei. Obwohl natürlich immer noch, also zum Beispiel jetzt wird der Arbeitsspeicher nochmal scheinbar jetzt nächste Woche erhöht. Das sind so Sachen, die findest du dann so in extremen Applikationen, findest du die durchaus relevant. Also wir haben ja diese Draw Things App beispielsweise ausgetestet, die so AI-Bilder erzeugt. Und da war es halt schon ein Unterschied, ob du ein iPad hattest, was sehr, sehr viel Arbeitsspeicher haben kann, oder nur ein iPhone. Und da macht es da schon einen Unterschied, wie sehr du diese Modelle in den Speicher temporär verhalten kannst, etc.
Auf der Website steht hier als oberstes Feature, dass es das in zwei Versionen gibt, nämlich Big and Bigger. Die Mini-Freunde sind alle sehr traurig.
Ja, sehr traurig. Ja,
sehr traurig.
Und zumindest zum Start vor einem Jahr haben wir gehört, dass sich das Plus, das Größere, nicht so besonders verkaufen würde. Weil, Fragezeichen, wissen wir nicht. Weiß niemand, was dann da in der Masse von den Leuten ihren Köpfen vorgeht und ob die dann einfach doch das Pro nehmen. Oder weil haben wir uns ja, dass das alle wollen, die riesigen Fablets.
Ja, also das ist, ich meine, wie immer schwer natürlich abzuschätzen, was dann an den an diesen aus der Lieferkette fallenden Gerüchten zu den Zahlen jeweils, wie weit du da richtig schließen kannst und natürlich, was auch Apples Kalkulation halt zu den Verkäufen jeweils ist. Und auch das 14 Plus ist ja so ein Gerät, was sie, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das dieses Jahr irgendwie aus dem Line-Up kicken. Nee, also das ist ja ein Gerät, das hält sich ja jetzt noch über 1, 2, 3 Jahre vielleicht sowieso im Programm und dann kriegst du vielleicht auch irgendwann mal einen Preis, wo du sagst, ja, okay, jetzt hat das halt eine Stufe erreicht, wo es halt dann reizvoller ist oder wo es natürlich sowieso wieder mit Verträgen halt rausgeworfen wird, praktisch für einen Euro oder halt für irgendeinen Mini-Preis.
Und das wird jetzt schon für $0 rausgeschmissen bei Apple. Wenn du halt ein teures altes Telefon eintauscht, kriegst du es bei den amerikanischen Providern für $0. Und der Aufpreis auf ein 14 Pro mit dieser kaputten Rechnung ist halt so $5 bis $8 noch extra drauf.
Hm. Also ja, war nie günstig, ne? Das war so ein bisschen
Es war halt nah dran, ne?
Es war echt nah an den Pro-Modellen. Also die deutschen Preise sind irgendwie 150 Euro weg, wenn du den einmal Kaufpreis betrachtest. Und da gibt es natürlich dann schon wahrscheinlich so die innere Stimme, die dann sagt, dann gehe ich zum Pro-Modell, so bin ich Pro-Nutzer dann. Und dann beschwert sich Apple sicherlich auch nicht darüber, wenn dieses Plus-Modell dann dazu führt, dass du ein Pro-Modell kaufst, ist Apple nicht unglücklich, sicherlich. Ich weiß nicht, in einem Jahr werden wir sehen, scheinbar, wie die Plus-Modelle sich verkaufen, weil so eine, wenn es wirklich ein Rockrepierer ist, dann ist das so 2 Jahre im Programm, das haben wir an den Minis gesehen, ja, und dann fliegt es halt raus. So. Ist natürlich auch nur Spekulation, weiß man nicht, aber die Produktion oder die Planung voraus, die scheint wirklich immer 2 Jahre dann mindestens zu betreffen. Also selbst wenn das halt komplett gescheitert wäre, dann braucht es halt trotzdem immer noch Zeit, bis Apple das wirklich aus dem Programm nimmt, weil es halt schon so geplant ist. So interpretiere ich zum Beispiel den Abschied des Minis. Und wenn das Plus jetzt auch nur noch ein Jahr bekommt, dann kann man schon vielleicht davon ausgehen, dass doch nicht so viel Interesse daran war, wie man dann vielleicht vermutet hätte vorab. Weil es war durchaus eine logische Theorie. Du machst einfach ein größeres Modell, aber steckst da nicht das High-End-Zeug rein, den coolsten Bildschirm etc. Und Leute wollen einfach nur einen großen Bildschirm. Die Theorie, die ging auch in meinem Kopf aus. Aber von dem Plus-Modell hat man so wenig gehört, so. Also, und bis auf dann diese anfänglichen Berichte, dass es sich halt dann, dass Apple Produktion, also Aufträge streicht, etc.
Diese Streichung von Aufträgen, die hören wir eigentlich immer irgendwann zu irgendwas. Aber ich habe auch so das, wenn du dir das Line-Up so anschaust, es sah jetzt nicht so super attraktiv aus, weil eben, wie du sagst, die Sprung vom Preis zum Pro ist halt nicht groß. Und dann im Pro kriegst du halt die dritte Kamera. Und wenn man die Kameras nachzählt, 3 ist größer als 2 und wahrscheinlich ist dann 3 besser als 2.
Was auch der Fall ist. Aber ich meine, das eigentlich Spannende zu wissen wäre ja, ob sich das Plus unterm Strich halt besser verkauft hat als das Mini. Und das wissen wir nicht. Also da können wir vielleicht vermuten, dass das der Fall ist, aber wir wissen es halt einfach nicht. Das Mini hatte halt ja auch den zusätzlichen Bonus, dass es halt einfach billiger war und es hat halt trotzdem nichts geholfen. Also ich meine, das lag ja unter dem normalen Basismodell, unter dem normalen 12er oder unter dem normalen 13er. Aber es hat offensichtlich auch keinen Unterschied gemacht. mich frustriert es wirklich immer noch, weil ich habe das Mini noch hier. Ja, also das ist bei mir immer mal hier, liegt hier am Schreibtisch rum und ab und zu nehme ich das mal in die Hand und bin halt erstaunt darüber, Basti auch, große Begeisterung.
Mini-Fan.
Also bin halt erstaunt darüber, was für ein fantastisches kleines Gerät man bauen kann, was eigentlich ansonsten ja wirklich mehr oder weniger alle Sachen erfüllt hat, halt ein modernes, also kein iPhone SE halt, was irgendwie im alten Formfaktor stecken geblieben ist und ein Homebutton hat und ein winziges Display, sondern ich meine, ist halt ein modernes, neu, praktisch modernes, aktuelles iPhone, aber halt so angenehm kompakt.
Wir wissen letztendlich natürlich nicht, ob es die geringen Verkäufe waren, die da zur Einstellung geführt haben. Ja, ultimativ wissen wir es nicht, ob das so war. Es liegt nahe, wenn sowas ein Hit gewesen wäre, dann würde man vermuten, dass Apple das weiterführen würde. Ja. Aber das zeigt auch so ein bisschen, weil ich glaube, wir haben alle da ganz fasziniert drauf geschaut, als es kam, auch wenn ich es dann nicht gewählt habe, das Gerät, ich fand es schon faszinierend. Es zeigt so ein bisschen, in was für einer Blase man sich dann auch manchmal befindet. Ne? Also, dass das nicht unbedingt ausschlaggebend ist, was man so für ein Gefühl hat, das ist doch ein cooles Modell, dass das wirklich dann auch die Masse kauft. Weil, also woran das gescheitert ist, ich meine, Apple hatte sicherlich einiges an Thesen in der Schublade, weil, also es war halt günstiger, aber es war natürlich nie ein wirklich günstiges Gerät. Mhm,
das stimmt
schon. Ich meine, Basti hat es dann noch gebraucht, viel günstiger gekauft, glaube ich.
Aber es war trotzdem teuer für ein gebrauchtes Gerät. Also das trotzdem, muss man schon nochmal gesagt haben. Also es ist insgesamt ein teures Gerät gewesen dafür, dass du so viel weniger iPhone bekommst als mit einem größeren iPhone.
Naja, und dieser Luxus zu sagen, irgendwie ich will weniger haben und zahl dafür gerne mehr, der ist natürlich ein Luxus.
Du hast viel mehr bekommen, wenn du das gekauft hast. Du hast viel mehr bekommen als beim großen.
Mehr Platz in der Hosentasche zum Beispiel.
Ja, und dann in der anderen Hosentasche weniger Platz, weil du einen Akkupack brauchtest.
ja, das war halt wirklich wahr. Und das hat es vielleicht natürlich auch ein bisschen mit verbrannt, dass gerade das erste Mini, das 12er Mini, dass das halt gerade vom Akku wirklich am absoluten Limit unten war und da auch den Ruf natürlich mitbekommen hat bei denen, die es halt ausprobiert haben. Okay, das kann man machen, aber man muss halt gewillt sein, wirklich harte Abstriche von der Akkulaufzeit herzumachen. Und das war ja beim 13 Mini auch, aber nicht mehr so drastisch halt der Fall. Und da war es dann letztlich wahrscheinlich auch einfach schon zu spät.
Und das Hauptlineup, was jetzt noch diese Woche dasteht auf der Seite, ist halt das SE mit Homebutton, dann das 13, das 14, das 14 Plus und das 14 Pro und das 14 Pro Max. Und
das SE ist schon absurd. Das ist wirklich lächerlich. Mhm. Also ich meine, es ist wirklich ein absurdes Gerät im Ende Herbst 2023. Das war auch im Herbst 2022 schon ein absurdes Gerät und im Jahr davor auch, aber das ist schon komisch.
Und die Preise sind halt jetzt $430 und dann $600, dann $800 und dann $1,000 und dann jeweils noch drauf. Und vielleicht kommt halt, und da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf, vielleicht kommt Apple mit diesen Preisen halt so gut davon und kann sich das halt auch erlauben, kein billiges iPhone mehr zu haben, weil das alles in den Verträgen verschwindet und niemand diese Preise wirklich sieht und wirklich zahlt. Und ich habe das auch schon gesehen, so Leute sind nicht in der Lage, eine Zahl mit 24 zu multiplizieren. Das ist
Ja.
Das sind nur 20 Euro.
Yes, ja,
mal 24. Nein, das ist 20. So.
Ja.
Ja.
Naja.
Ja, es ist der alte, in Anführungszeichen, Trick, das halt in 24 Monate aufzuspalten, ist einfach ein extrem guter. Also ich meine, es hat schon einen Grund, warum dieses System einen so dermaßen durchschlagenden Erfolg hat oder warum überhaupt diese Art von letztlicher irgendwie Ratenkauf oder Finanzierung eigentlich so gut funktioniert und weil da halt so viel drin versteckt ist und weil du sowieso natürlich irgendwie einen fortlaufenden Kostenpunkt hast durch den, durch die Dienst, also die Mobilfunkdienstleistung hinten dran. Das ist natürlich ein unglaublich erfolgreiches Modell dann unterm Strich.
Und das ist auch genau der nächste Punkt auf der Apple-Website, nämlich entweder Trade-in oder Carrier-Deal, $0 oder 0% Kredit mit einer Apple-Card.
Ja, du kannst immer sehen, an der Menge der Fußnoten und Sternchen weißt du immer schon, okay, da ist ist immer irgendwas faul. Und das heißt immer, dass du einen Riesenberg an Bedingungen dran geknüpft hast und halt irgendwelche Voraussetzungen und das ist natürlich dann auf Dauer entsprechend auch wieder hochpreisig wird.
Ja. Also schauen wir mal, haben wir eine Vorhersage für die Zukunft vom SE? Bleibt das einfach oder rutscht da?
Das muss jetzt mal vorbei sein nächstes Jahr mit dem SE.
Die verkaufen auch noch einen 12er. Also ein 12er gibt es auch noch, wenn du möchtest. Ja.
12er, ein schönes Telefon.
Ja, 12er ist super eigentlich gewesen.
Ja, das SE, keine Ahnung. Also ja, ich auch null Einblick, wie sich das verkauft. Vielleicht unterschätzen wir das auch komplett, dass das einfach immer noch irgendwie in welchen Märkten ein Hit ist. Der Formfaktor, der könnte, ich glaube, den könnte man langsam mal auslaufen lassen. So. Also das Home-Button-Konzept und so weiter, ich weiß nicht, wie wir das wirklich noch trägt. Und dieses SE, ein neues SE, das ist ja schon ganz komisch, ewig lange in der Gerüchteküche und das wird irgendwie gehandelt mit, da probiert Apple neue Chips aus und das kommt nächstes Jahr. Nee, da kommt irgendwie doch in 3 Jahren erst. Das ist ganz wirr und kurios und keiner weiß eigentlich so richtig, was da demnächst ansteht. Aber es wirkt in dieser Reihe schon so ein bisschen als Außenseiter, das stimmt.
Naja, also Event ist am Dienstag, da könnt ihr dann bei mir zusehen, wie meine Mastodon-Instanz wieder umkippt und irgendwie diese Queue ins Unendliche wächst.
Einfach nur verspätet.
Und dann verspätet irgendwelche Sachen kommen und irgendwelche, ja. Und am Mittwoch sind wir hier wieder da und reden drüber, was wir gesehen haben werden. Und wenn ihr zusehen möchtet, Bits & So Plus, und ich empfehle diesmal sehr intensiv Bits & So Plus sich zu klicken, weil vielleicht gibt es ja noch in näherer Zukunft noch weitere Anreize, Bits & So Plus zu haben. Zum Beispiel den Stream zu sehen, die Kapitel zu haben, die längere Version längere Fassung der Sendung zu haben und noch andere Dinge. Also Bits & So Plus und am Mittwoch sind wir da wieder da, wenn das Internet hält und wenn der Stream hält und all diese Dinge. Ansonsten dann auch kurz darauf im Podcast für alle. Also herzlichen Dank an alle, die uns direkt unterstützen. Noch irgendwelche, es gab so eine Liste von was mit dem iPhone 15 irgendwie los ist, aber das ist alles. Wir brauchen jetzt nicht irgendwie die Millimeterabmessungen durchkauen, weil das ist schon alles egal. Und wie groß die Batterien sind, das sehen wir dann. Das sehen wir dann. Aber das ist ja eigentlich auch alles wurscht. Es geht ja mehr darum, wie verkauft Apple die Geschichte. Haben sie eine Geschichte drumherum? Ja, also letztes Jahr war halt Far Out, war die Geschichte mit dem Space, mit dem Satellitenzeug.
Ja.
Diesmal ist es vielleicht das Titangehäuse. Wie auch immer das dann aussieht und was sie da sich Neues ausgedacht haben, wie das dann auch sich im Gewicht niederschlägt, wie das Titan dann sich dort platziert, wie sich das anfühlt, wie das schmutzig wird, wie das abnutzt, wie auch immer, wie sie es herstellen. Ja, also
vielleicht machen sie was dazu, ja.
Ich sehe ja noch nicht direkt jetzt 3D-Druck im großen Maßstab für iPhone-Gehäuse. Das sind einfach zu viele, weil ich war ja mal, ein Hörer hat mich doch mal eingeladen hier zu der 3D-Drucker-Firma hier in übernächstes Kaff, Germering oder sowas. Und hat mir da diese Metall-3D-Drucker gezeigt, wo so aus Pulver Objekte reingelasert werden können. Und das geht schon und das ist auch verhältnismäßig schnell. Und wir haben auch mal gehört, wie lange so die Fräsen an so ein MacBook-Gehäuse hinfräsen. Mhm. Das dauert lange. Ja, also bis alle Teile aus so einem Block Aluminium rausgefräst sind, dauert auch lange. Aber so groß sind diese Bauvolumina von diesen 3D-Druckern auch nicht. Also so große Objekte, so in iPhone-Größe, da passen nicht so wahnsinnig viele dort rein und der braucht halt auch Stunden, um den ganzen Raum einmal auszufüllen. Also ich würde jetzt 3D-Druck, Titan würde ich mir vielleicht vorstellen für Watch-Gehäuse, weil die halt einfach klein sind. Ja, und Watch-Gehäuse kannst du sehr viele auf einmal aus so einem Volumen rausholen. Und das Volumen ist so, weiß nicht, so 2 Schuhschachteln vielleicht. Das ist nicht so riesig, ne? Was du da in einem Arbeitsgang machen kannst.
Oder einzelne Teile in der Watch, das kann ja auch sein. Also ich bin gespannt darauf, ob sie darauf überhaupt eingehen. Also im Sinne von irgendwie, wir haben das Material gewechselt und wir machen, also, oder es ist einfach komplett unter den Tisch fallen lassen und es so eine Insider-Information ist, die in ein paar Jahren irgendwie mal vielleicht vorgetragen wird oder.
Naja, sie sind schon stolz drauf auf ihre Fertigungsmethoden, ja. Und dann haben wir schon ein schickes Video aus der Fabrik, das geht eigentlich auch immer.
Das hatten wir schon länger nicht mehr, oder? Das ist so ein bisschen Johnny Ive-Zeiten.
Ja. Tim Cook hat in Japan, weißt du, die Armbänder gewoben.
Ja, aber das kam, ja, das stimmt, aber das fiel ja auch nur irgendwie auf Twitter raus, oder?
Ja,
das Video war sonst, glaube ich, gar nicht zu sehen. Ja, weil so diese Hochglanz- Produktionsvideos, das waren ja so Ive-Strecken, ja, der halt einfach wusste, okay, das ja, lässt irgendwie ein bisschen Alu-Späne in Zeitlupe fliegen und irgendwas bohren und irgendwas drehen, ja. Und solche Sachen. Das ist so richtig.
Ja, das ist vielleicht auch, ich weiß nicht, vielleicht auch bewusst so ein bisschen zurückgefahren, weil die Produktionsverlagerung oder zumindest irgendwie das Anstreben, die Produktion an mehreren Orten durchzuführen, ja durchaus unterwegs ist. Die ist sicherlich nicht, also China wird eine zentrale Rolle die nächste Jahrzehnt einnehmen, aber sie versuchen ja zumindest sich breiter aufzustellen und da kann ich mir halt schon vorstellen, dass diese ganz, gerade speziell diese Produktions der Fokus auf die Produktion vielleicht gar nicht so erwünscht ist. Die Hersteller, wie das gemacht wird, vielleicht schon, aber auf keinen Fall irgendwie die Produktion oder so.
Naja, aber sie haben ja schon, also jetzt bei der Watch zum Beispiel, sind ja die Materialien ein großer Teil vom Preis, so quasi. Ne? Also die billige Alu-Watch und die teure Stahl und die sehr teure Titan-Watch. Ja. Und jetzt ist halt auch, das Telefon ist jetzt nicht mehr billiger, lumpiger Stahl, sondern hochwertiges Titan und deswegen kann es halt auch $200 mehr kosten.
Ja. Schließt das auch nicht aus.
Wo war denn das gerade in irgendeinem Artikel drin, der Anteil oder eine Schätzung des Anteils, wie viele von den Apple Watches Edelstahl Apple Watches sind. Und der Anteil war irgendwie so 5% oder so. Also es war irgendwie so eine völlig überraschend kleine Zahl, wo ich gedacht habe, das kann eigentlich nicht sein. Auf der anderen Seite, wenn du darüber nachdenkst, ich meine, ja, wie viele Leute kaufen dann unterm Strich tatsächlich oder wie viel zahlen wirklich den Aufpreis halt dafür, nur für das Material? Also ich weiß nicht, ich muss das nochmal suchen, wo das war und also, wie handfest diese Zahl schätzt.
Ich weiß auch nicht, was der Durchschnittspreis von der Watch im Moment ist. Der gibt sicherlich auch so ein bisschen Auskunft über das Verhältnis.
Das habe ich habe, wie gesagt, eben nochmal die Sendung von vor einem Jahr angehört, als die Ultra auch kam. Und meine Theorie dazu war ja, das ist nur ein quasi die nächste Generation von Titan Watch oder von der höchsten Preisstufe von der Watch einfach. Und die muss dann auch anders aussehen, damit die anderen Leute, die dich damit sehen, auch wissen, dass du die teure gekauft hast. Weil wenn du jetzt nur eine Titan oder eine Alu hast, die sieht auf dem Handgelenk fast gleich aus.
Richtig.
Das Einzige, wo du erkennen könntest von außen, dass die jetzt teuer ist, wenn du dich damit auskennen würdest, ist halt ein Hermes-Band, ja, mit den hübschen Pferden drauf.
Oh.
Da siehst du, okay, das ist das teure Band, das ist nicht das Gummiband, das ist das Lederband, ja. Aber wenn die Watch einfach fetter ist und die orangene Krone hat mit dem Alarmbutton und der ganze Quatsch, dann sieht jeder sofort, das ist die teure, du bist reich.
Ja. Oder arm, weil du sie gekauft hast. Also, naja, also klar, ich meine, das Interessante ist ja die Überlegung, dass Apple es halt vor allem bei einem Gerät halt schafft, das teuerste oder die teuersten Modelle halt so unglaublich attraktiv zu machen, dass halt ein Großteil der Käufer am Schluss das teuerste oder das allerteuerste kaufen. Und das funktioniert halt beim iPhone einfach und funktioniert beim iPhone offensichtlich ziemlich perfekt und ungebrochen. Und bei der anderen Hardware funktioniert das halt in der Form nicht. Also es funktioniert bei der Apple Watch nicht in der Form, es funktioniert wahrscheinlich auch beim iPad nicht in der Form. Da sind halt die und es funktioniert beim Mac auch nicht in der Form, sondern da sind natürlich die High-End-Geräte sind wahrscheinlich viel kleinere Anteile an den Gesamtverkäufen als beim iPhone, wo die High-End-Modelle irgendwie einen riesen Prozentsatz von dem ganzen Mix ausmachen unterm Strich. Also das ist halt lustig, weil das Smartphone oder das iPhone spezifisch halt einfach, also da ist offensichtlich der Wille da, so wie halt Tim Cook gesagt hat, Leute sind halt bereit, sich zu strecken, um dieses beste Gerät zu kaufen. Und das ist bis jetzt zumindest ungebrochen bei den iPhones der Fall gewesen.
Und ja, aber du musst, Ultra Watch ist ja bis auf wenige Kleinigkeiten funktional komplett identisch mit allen anderen Watches auch.
Ja,
schon so ein kleines bisschen mehr, aber nicht viel. Dafür ist sie doppelt und dreifach so teuer wie die billigste Watch.
Ja, ja, gut. Also zwischen der preiswertesten und der teuersten oder der Ultra gibt es sicherlich noch ein, zwei mehr Unterschiede. Aber generell gebe ich dir recht. Aber und ich meine, das hat natürlich alles was mit der, wie wichtig schätze ich die Position dieses, es ist ja kein Gadget mehr. Es ist ja ein Computer in meinem Leben, Gerät ein, so weißt du. Und das Telefon ist einfach, das ist einfach so zentral, das muss man sich immer wieder bewusst machen, dass Leute da wirklich bereit sind zu strecken, weil das halt so eine Anschaffung ist, die halt so eingreifend ist für alles, was wir tun. Und ich glaube, für die anderen Geräte kann man das nicht sagen. Das kann man weder für den Mac sagen, noch für die Watch und fürs iPad. Das sind einfach verschiedene Wertschätzungen. Und das Telefon steht halt ganz oben. Deswegen glaube ich auch, Apple war sicherlich clever, wie sie es gemacht haben in den letzten Jahren, diesen Fokus auf die Pro-Modelle. Und die scheinen ja die Hälfte der Käufer auszumachen, die Pro-Modelle, wenn man sich so den Preismix anschaut. Mhm. Aber ich glaube, das kommt auch echt daher, dass einfach dieses Gerät einfach so einen zentralen Stellenwert hat. Und jedem ist dieser Stellenwert bewusst. Und wenn es dann zum Kauf kommt, dann ist es ja wahrscheinlich meistens der Mobilfunkanbieter. Und dann ist es halt nicht, dann sind es halt nicht 1.500 Euro, sondern sind es halt, ne, 25 Euro oder 35 Euro, was auch immer pro Monat.
Da bietet sich halt,
Leo?
Bietet sich halt auch extrem an, da einfach ein iPhone Ultra nächstes Jahr oben drauf zu setzen. Also es ist einfach, ja. Es schreit halt einfach danach.
Ja, also und auch deswegen, weil ja so viele von den iPhone Pros und Pro Max verkauft werden, sage ich auch, die können nicht so viele 3D-Drucker sich hinstellen. Also die sind auch nicht geschenkt und die CNC-Fräsen für Metallbearbeitung, die haben sie schon in den Fabriken stehen. Ja, also das ist, glaube ich, das skaliert, glaube ich, wahrscheinlich nicht. Und das ist auch ein manueller Prozess, das Zeug dann aus dem Pulver wieder raus zu befreien. Und auch diese Maschinen, die müssen, ich glaube, das skaliert so nicht.
Wahrscheinlich, ja.
Könnte ich mir jetzt denken. Vielleicht täusche ich mich auch und wir haben in 2 Wochen nur ein 3D-gedrucktes Telefon, was auch cool wäre, aber ja. Schauen wir mal, weiß ich nicht. Watch ist halt auch so auf der Seite dargestellt. Die Watch SE, die billigste, die sieht halt auch auf dem Foto lumpig aus mit dem weißen Gummiband. Die sieht halt scheiße aus. Viel besser sieht die schwarze Series 8 aus. Noch viel besser sieht die knallorangene Ultra aus. Ja? Also es ist halt auch so hingestellt. So was, ja, die SE, die ist schon nix, gell? Aber komm, eins hoch kannst du machen. Ne? So.
Das Fiese ist, dass die SE, eigentlich müsste die ja ein schwarzes Display haben. Ne? Das ist, also das Display dürfte eigentlich gar nicht leuchten. Das hatten sie, glaube ich, auch schon mal irgendwann, als sie so 3 Uhren nebeneinander hatten. Da war eine war so sehr klein und schwarz mit so dunklem Display. Und so, okay, wusstest du, okay, das ist so die Spielzeuguhr unten. Und der Rest war dann natürlich die reizvolle Varianten. Ja, ja, aber ich meine, das stimmt schon natürlich. Ich meine, die Signale, die diese Dreireihung da aussendet, sind schon sehr klar. Und die Ultra war halt, war schon ein interessantes neues oberes Ende oder eine andere Art von oberem Ende, als halt die Apple Watches bis jetzt dann davor hergegeben haben.
Falls sich Apple vom Leder in den iPhone-Hüllen trennen sollte, wie das Gerücht sagt, dann trennen sie sich vielleicht auch von den Lederbändern von Hermes. Gibt wohl großen Ausverkauf an Lederarmbändern an die Apple-Mitarbeiter, 90% off oder sowas.
Was bei den MS-Bändern immer noch teuer ist.
Und ist halt die Frage, ob sie es dann ganz rausschmeißen oder ob sie dann auch irgendeine andere Variante, es gibt auch Stoffbänder vom MS, die sind auch, also die haben Farben, du.
Also ich hätte immer noch gern das Pferdziffernblatt, also eines Tages.
Kaufst du so eine refurbished Hermes irgendwann? So eine
völlig abgewrackte Hermes nur für dieses Pferdziffernblatt.
Aber dieses Textilband ist auch sauhässlich.
Ja, das stimmt.
Ja, also mich spricht es auch nicht aktiv an.
Also wenn ihr das gerade nicht seht, das obere Band ist gräulich und gelb mit Streifen und das untere ist schwarz und Lachs.
Ja. Schön beschrieben.
Also nein.
Was ist genäht? Es ist nicht irgendwie verklebt oder weiß ich nicht was, sondern da ist eine Naht drin, die sieht auch so ein bisschen so aus, als hätte die jemand mit der Hand gemacht.
Und die andere Farbkombination von diesem Textilband ist lila und
Bordeaux?
Ist das, welche Farbe ist eigentlich taub? Ist das taub? Und das untere Band ist schwarz und grün.
Das ist so ein bisschen so Ritter-Style, oder?
Ja.
Ja. Ich weiß nicht, wie empfindet ihr das denn? Ich meine, das hat sich natürlich auch über die Jahre gewandelt, aber also die Hermes-Reihe in den Apple Watch, in der Apple Watch im Gesamtprodukt, die wirkte am Anfang nachvollziehbar, weil man ja auch am Anfang gerade auf den Luxustrend so ein bisschen aufgesprungen ist. Aber jetzt auch bitte mit dem Release der Ultra und so, die Hermes-Reihe wirkt so ein bisschen nicht mehr zeitgemäß, würde ich fast sagen.
Ihr geht in die falschen Apple Stores. Ja, also wenn ihr mal nicht in so einen Feld, Wald und Wiesen Apple Store irgendwie Frankfurt oder so reingeht, sondern halt so einen schicken, weißt du, in London oder in Paris, wenn ihr da in so einen Laden reingeht, das ist komplett anderes Publikum, ne? Das ist so dieses Luxuspublikum, die halt mit 17 Gucci-Handtaschen und irgendwelchen Sachen da rumlaufen und halt von oben bis unten in irgendwelchen Designerklamotten und noch mehr Handtaschen. Ja, und ja, das ist einfach ein anderes Publikum. Die kaufen auch nur das iPhone Ultra, weil es halt das teuerste ist. Und dann brauchen sie halt auch die teuerste Uhr. Und dann ist halt die Hermes Watch dafür da, dieses Geld aus dieser Kundschaft zu extrahieren, was auch okay ist, weil die freuen sich, der Hermes freut sich, das Pferd freut sich, alle freuen sich.
Ja, aber wäre es dann nicht viel schöner, die Ultra zu verkaufen und kein Geld an Hermes abzugeben?
Ja, vielleicht auch.
Ja, ja, aber die Frage ist halt, ob diese Initiative, sich von Leder zu trennen bei den iPhone-Hüllen, überhaupt irgendwas mit dieser Hermes-Geschichte zu tun hat. Das kann ja auch nur ein Gerücht von irgendeinem, also ein erdachtes Gerücht sein. Und das clasht vielleicht gar nicht so sehr,
wie man vielleicht denkt. Interessante Frage. Aber ich glaube, der Punkt, sich zu fragen, ob du dir halt weiterhin unbedingt Leder ums Handgelenk schnallen musst oder an dein iPhone kleben musst oder ob es eigentlich an der Zeit wäre, da einfach ein anderes Material zu wählen, ist ja durchaus angebracht.
Und sehr.
Wenn du es halt beim iPhone absägst, dann stehen diese Uhren mit ihren Bändern natürlich noch deutlicher, seltsamer hervor.
Aber es sind halt diese zwei Uhren, die verkauft werden, gegenüber diese 5 Millionen Cases, die verkauft werden.
Natürlich,
also,
natürlich.
Und sie haben ja auch die Nike Watch so ein bisschen degradiert. Die ist jetzt nicht mehr so extra, sondern das ist jetzt auch die Nike Watch Faces sind ja auch jetzt für alle Watches freigegeben worden.
Ja, genau. Das ist ja auch ein interessanter Schritt gewesen, dass das jetzt eigentlich komplett verschwimmt und austauschbar ist. Ich meine, das war ja vorher schon ein bisschen albern, weil die Uhren ja praktisch, das ist ja bei den MS-Dingern auch nicht anders. Ich meine, die Uhr ist ja auch dieselbe. Du hast halt nur ein paar Ziffernblätter mehr, die du zur Auswahl hast.
Und auf der Rückseite steht Hermes und auf der App und der Nike Watch steht so ein Nike-Swoosh auf der Rückseite. Das sind die einzigen Unterschiede.
Ja.
Weil die Armbänder kannst du ja mittlerweile auch separat kaufen.
Genau.
Ja, also das sehen wir dann. Ist auch wurscht, aber es ist halt vielleicht so ein Ding, was sie für ihre PR haben wollen, dass wir dann das Leder dort auch weglassen.
Also die Cases wären ein großes Thema, ernsthaft. Also wenn das passiert, wenn sie wirklich sich von den, ich meine, keine Ahnung, was man von den Leaks halten soll, wie war das Wort? Fine woven? Mhm. Ob das wirklich so kommt, ich bin ja ernsthaft gespannt, aber das wäre schon ein großes Ding, weil die Apple Cases, die dann direkt zum Start an. Was ich interessant war dieses Jahr, also nicht nur sind ja die ganzen Specs und so weiter irgendwie sehr deutlich schon hervorgetragen worden mit Abmessungen und so weiter. Hüllenhersteller haben angefangen, Hüllen für das iPhone 15 zu verschicken. Also nicht nur irgendwie so, wir sind an Tag 1 dabei, sondern meine kommt irgendwie morgen oder so. So irgendwie. Das gab es die letzten Jahre auch noch nicht. Also sich so sicher zu sein, finde ich sehr geil. Also das ist spektakulär. Ich bin gespannt.
Ja, aber ich habe auch gesehen, wann war das denn wohl? Das war wahrscheinlich zu iPhone 11 Zeiten oder so. Das war wahrscheinlich sehr ähnlich groß wie das 10 vorher. Möglicherweise. Und dann, es war aber nicht genau gleich groß, aber die Hüllenhersteller haben halt einfach ihre bestehenden Produkte umgelabelt im Amazon. Das passt auch für 11, hat halt nicht gepasst, ja. Also sie haben halt wenigstens verkauft.
Okay, aber da gibt es halt Abstufungen, so Hersteller, die können sich das leisten, das ist wurscht. Aber das sind jetzt so namhafte Hersteller, die ernsthaft vernünftige Hüllen machen. Und ich bin sehr ernsthaft gespannt, weil diese Abrundung, von der gesprochen wird, weißt du, dass die Kanten nicht mehr so kantig sind und so weiter, ob darauf, also man setzt scheinbar darauf, dass das irgendwie gesicherte Information ist.
Also zum Beispiel die untere Kante, da wo der, habt ihr auch diesen Griff, benutzt ihr diesen Griff, wo das iPhone auf dem kleinen Finger liegt?
Natürlich.
Macht ihr das, ja?
Weil das ja, klar, ja, natürlich, ja, selbstverständlich.
Ja, gut, ich habe auch schon gehört, dass Leute das nicht machen. Also ich habe so einen sehr starken kleinen Finger. Und da schneidet das so ein kleines bisschen, das kleinste winzige bisschen schneidet da das Telefon rein, weil es so schwer ist und weil die Kante so ein bisschen scharfkantig ist, ohne, wenn kein Case drauf ist. Das könnte runder werden.
Finde ich auch.
Ich habe mich vor einem Jahr beschwert, dass das 11er viel runder und netter unten war als das 14er.
Ja, es war.
Na? Okay, gut. Dann schauen wir mal, was da kommt. Dann habe ich mir gekauft ein paar iPads. Warte mal hier. Ich habe hier, könnt ihr es auseinanderhalten? Wisst ihr, welches ist?
Space,
sehen alle gleich aus, ne? Das ist alles das Gleiche. Und zwar
Space
ist das,
von Silber.
Und zwar ist das eine hier ist ein iPhone, iPad 6 und das andere ist ein iPad.
Ach so, von dem, okay, verstehe. Ja,
und iPad 9, glaube ich, ne? Also von 2018 und von 2021 habe ich hier zwei iPads und das eine ging gerade irgendwie relativ günstig. Ich schau mal, ich probiere das mal. Ich möchte halt wissen, was da los ist. Ich habe auch vielleicht was damit vor, so mit in Richtung Statusboard an die Wand und solche Geschichten vielleicht. Und habe da mal auch iPadOS 17 die Beta draufgeschmissen und mal ein bisschen so geklickt und jetzt auch mit diesem Modell, das ist noch mit Homebutton und so und das war jetzt ein okayer Preis, 2,50 netto, das ist so okay für so ein iPad irgendwie. Apple möchte, glaube ich, immer noch 430 oder so normalerweise.
Lass mal sehen. Gibt es das noch?
iPad 9 kostet in Dollar, kostet irgendeinen Preis.
Ja, 429.
429, ja. Genau. Und das ist
wenn
halt
du die kleinste Stufe.
In ja, USA 329. Das ist ja so also ein sehr dummer Europreis.
Ja. Das ist ja teurer geworden im Laufe der Zeit, das Neune. Das war mal weniger teuer und dann wurde es teurer. Mit
diese 30 Euro, oder?
Ja, oder mehr sogar als 30. Ja? Ich weiß nicht mehr, was es davor gekostet hat. Es war ein ganz komischer Preispunkt bei den iPads letztes Jahr.
Aber dann muss es diese 50 Euro Preis Steigerung gewesen sein.
Das ist möglich, ja. Das ist irgendwie, ich habe unter 400 im Kopf, was es davor gekostet hat und dann war es halt auf diese 430 oder was auch immer Apple da jetzt abruft.
Ja, und dann gab es das jetzt auf eBay für 305 brutto oder eben 250 netto. Mhm. Und dafür habe ich das mal jetzt geklickt und mal angeschaut und der Unterschied zwischen dem 2018er und dem 2021er, der ist also so winzig klein ist der. Da ist also praktisch nichts passiert.
Ja,
das ist ein bisschen größer, das wiegt 10 Gramm mehr, das hat 5 Pixel mehr in jeder Zeile. Die Lautsprecher sind ein kleines bisschen besser und das Display ist ein kleines bisschen heller und der Akku ist nicht komplett durch bei dem neuen jetzt. Ja, aber
was sagst du, 6. Generation war das?
6. und 9., genau.
Okay.
Ja? Und da ist einfach nichts passiert. Also da auch so vom Betriebssystem, wenn du so die normalen Sachen benutzt, da ist einfach auch überhaupt keine Veränderung dazwischen. Ja? Also die haben das auch in der Zeit nicht angefasst. Jetzt auch bis zum aktuellen iOS 17, iPadOS 17, was da drauf läuft. Also da ist schon echt nicht viel los. Dann hast du bei dem auch nicht die volle Stage Manager Party und so, sondern du hast nur das einfache Multitasking und so. Also da ist auch kein Unterschied. Da funktioniert der alte Pencil noch an dem Ding dran. Aber da ist schon auch echt nichts los. Und das ist halt so für ein, vielleicht habe ich jetzt so ein Nischending damit vor, damit dafür passt das dann auch. Und dafür ist dann auch der Preis okay, wenn du das auch mit so anderen Küchenlösungen oder sowas vergleichst. Wenn du jetzt, wie heißt dieses Ding mit dem Lautsprecher drin, mit dem Dock vom Pixel-Tab?
Ja, Pixel. Weiß ich gar nicht mehr.
Tablet Pixel. Dieses Ding halt. Das ist viel teurer. Das ist viel, viel teurer. Ja, und völlig unsinnig, so vergleichsweise. Und Europreis noch unsinniger. Und es ist ein bisschen enttäuschend. Und ich versuche es immer wieder. Und also jetzt so für irgendwas tatsächlich arbeiten oder machen oder irgendwas, ist halt schon sehr, sehr dünn. Ja, also auch wenn das jetzt ein Pro wäre, das wird für mich keinen großen Unterschied machen. Ob da jetzt ein Homebutton drauf ist oder nicht, so egal. Das Display ist nicht gut. Ne? Also das Display ist Meilen hinter dem OLED vom iPhone natürlich schlechter. Hat kein Promotion, was das Bewegungen schmieren, wenn du eine Webseite scrollst, das schmiert wie Schwein auf diesem iPad. Ist okay, rund 200 Euro, ja, aber es ist, ist ein bisschen immer enttäuschend. Ja, also so, wenn du jetzt so das Marketing von Apple vergleichst mit der Realität, du packst dieses iPad aus und das ist halt schon verpackt und alles mit dieser neuen Papierfolie und so. Es war ein gratis 20 Watt Netzteil drin, USB-C, das kann ich dann gleich zum iPhone-Laden verwenden.
Unglaublich.
Aber so insgesamt, ich weiß ja nicht. Also ich versuche es immer wieder und schaue mir das an und mit iPadOS 17 ist auch nicht so viel. Was, was denn?
Doch.
Kalender-Widget hast du auf dem. Aber es ist was. Was
soll das iPadOS 17? Das Beste. Was mal ab, wenn wir mit unseren externen Webcams erstmal kommen.
Oh.
Wow.
Aber ihr wisst schon, was ich meine. Also, yeah, der Fortschritt ist da gletscherähnlich beim iPad. Aber jetzt schon. Yeah. Immer, ja, und dieses Home-Button-iPad, das ist jetzt das iPad 6 hier und das ist iPad 9 dagegen, weißt du, das hat auch einen Smart-Connector für ein Case, aber das lohnt sich ja auch nicht, ja, das lohnt sich ja nicht für dieses iPad, sich jetzt da eine Tastatur zuzulegen, also die offizielle Tastatur, weil dadurch wird es halt doppelt so teuer, ja, also es hat ja irgendwie keinen großen Sinn und ist so ein bisschen schade, weil eigentlich ist es schon fantastisch, weil du hast so ein Ding, das könnte alles erledigen, was du machst, aber sie lassen dich nicht. Das ist genau das Problem, womit wir Vision Pro auch reinrennen werden, früher oder später. Aber es wäre so nice und es ist ja auch hochwertig gemacht und alles.
Ist nice.
Und
ist nice.
Aber irgendwie werde ich nicht, also das ist jetzt schon gut und ich bereue jetzt den Kauf nicht oder so. Ich habe schon gewusst, was ich bekomme.
Ja.
Aber ich hätte ja sein können, dass sie mich überraschen und iPadOS 17 ist auf einmal, aber natürlich nicht.
Es ist aber mit den iPads auch albern, weil das ist die unendliche Diskussion, die immer wieder auch von vorne losgeht und ja jetzt auch wieder in den USA wieder dasselbe Ding. Leute merken, hier, es bringt irgendwie nichts, wenn ich mein iPad auf Reisen mitnehme. Ich lasse es jetzt einfach mal zu Hause, das ist irgendwie Quatsch. Und wir kommen halt einfach nicht weiter mit den iPads. Und ich meine, das ist natürlich jetzt auch aus einem spezifischen Blickwinkel logischerweise betrachtet. Also vor allem aus dem Blickwinkel von Leuten, die natürlich erstens alle Geräte irgendwie zur Verfügung haben und irgendwie mit sich rumschleppen können und dann sagen können, ja, okay, das hat irgendwie den Vorteil, das hat den Nachteil, das macht irgendwie das besser und das macht das besser und dann nehme ich doch irgendwie alle mit, weil ich brauche irgendwie das iPad auch noch dafür, weil ich halt irgendwie abends Streaming nicht auf dem MacBook schauen will oder ja, du kannst ja immer noch irgendwelche Sachen halt zusammenreiben, warum das dann sinnvoll ist. Aber am Schluss ist es doch relativ absurd, dass das iPad tatsächlich dieses seltsame dritte Gerät geblieben ist und es nicht geschafft hat, sich in irgendeine Richtung zu bewegen. Und es auch nach wie vor absolut nicht aussieht, als würde sich daran halt was ändern. Das ist also, iPadOS 17 ist halt echt, unterstreicht es halt nochmal. Also da kannst du so viele Kameras und Capture Cards dran schließen, wie du willst.
Beste.
Ja, es passieren kleine Sachen, es passieren Elemente, aber im großen Ganzen ändert sich halt nichts. Und das ist, also für mich bleibt das iPad einfach kontinuierlich frustrierend.
Ja. Und ich habe hier zum Beispiel, so ein Fire-Tablet, wo eine Uhr draufläuft. Ja, das ist so ein 10-Euro-Fire-Tablet oder 20-Euro und da läuft jetzt meine Uhr für die Sendung drauf. Das ist hervorragend dafür. Es jault die ganze Zeit rum, dass deine Systemzeit nicht stimmen würde, was für bei einem Uhrentablet ein bisschen albern
optimal,
ist.
Ja.
Aber die Uhr stimmt, ja, also es heult aber trotzdem rum.
Ja.
Manchmal kommt so ein Overlay, so deine Systemzeit stimmt nicht. Doch, stimmt. Was soll ich jetzt machen?
Ah, lustig. Ja, die Frage ist mir wahrscheinlich am Schluss doch weiterhin, wen du fragst. Also für wen jetzt das iPad der richtige Computer ist oder halt eben nicht. Oder für wen das Apple überhaupt ein Computer ist oder eben nicht. Und wir sehen ja hier schon Alex einfach vollständig begeistert, macht seit Jahren und Tag die Sendung hier vom iPad. Und schreibt.
Das ist ja gut.
Trickreich.
Endlich mal ein guter Burn. Endlich mal ein guter Burn. Ein
schlauer Tiefschlag.
Sehr, sehr gut, sehr gut. Und dann, oder halt meine Frau, ne, für die das iPad halt der einzig wahre Computer geworden ist und die halt den Computer nur noch benutzt für Sachen, wo die einfach nicht funktionieren auf einem iPad, wie zum Beispiel Windows laufen lassen, weil man das halt aus irgendwelchen albernen Gründen bräuchte. Klar, könnte man das irgendwie remote machen. Oder irgendwelche Sachen, die, und da kann da vielleicht nicht mehr das iPad was für, wo die, keine Ahnung, Word-Variante die iPad-Variante von Word oder weiß ich nicht was, einfach völlig stinkt, weil jemand anders halt auch das iPad nicht für voll nimmt. Aber sonst gibt es da halt sicherlich genug Leute, für die das einfach ein völlig okayes Gerät ist und alles ersetzen kann. Aber ich verstehe natürlich, dass wir das halt im Großen und Ganzen auch anders sehen.
Und dann ist halt so, Apple teilweise halt auch einfach super evil, nämlich zum Beispiel, dass sie die Funktion von Shared iPad, dass sie die nicht einfach auf jedes iPad drauflassen. Das ist in diesem iPad, ist diese Funktion drin.
Ja.
In diesem anderen iPad ist diese Funktion auch drin, aber sie ist nicht freigeschaltet. Und die wird nur freigeschaltet, wenn du erstens in einem MDM drin bist, entweder Schule oder Business, und wenn deine Apple-ID dafür auch eine gemanagte ID ist. Das heißt, du kannst auch nicht mit deiner Privat-ID einkommen und dann in dein MDM das Shared iPad und dann diese User-Profile. Geht nicht, gibt's nicht. Ja, das ist einfach nur eine Funktion, weil ihnen die Business-Einkäufer gesagt haben, wir wollen das haben, sonst kaufen wir die iPads nicht.
Mhm.
Und weil die Schulen das gesagt haben, sonst kaufen wir die iPads nicht. Aber die Privatuser, die sollen bitteschön einfach zwei iPads kaufen.
Ja.
Das ist halt Dreck. Das ist halt
ist
künstlich dort rausgenommen. Und das iPad wäre super für so Shared Family Sofa iPad, dass da jeder sein. Aber geht halt nicht, weil du möchtest ja wahrscheinlich nicht, dass deine Kinder deine E-Mails beantworten.
Nee, definitiv nicht. Ist halt kein Shared-Gerät.
Also E-Mails beantworten finde ich ganz hilfreich.
Mein Posteingang ist leer. Ich habe nochmal nachgeschaut, es sind so 8 Milliarden, die das iPad so pro Quartal bei Apple einfährt. So pro Quartal. So, schwankt manchmal zwischen 6, manchmal sind es 8 Milliarden. Es ist kein unerfolgreiches Gerät. Also es wird halt oft mit dem iPhone verglichen. Alle Geräte werden oft mit dem iPhone verglichen. Das ist halt ein Vergleich, da sind wir uns, glaube ich, nach vielen Jahren einig, der ist halt Quatsch, weil das iPhone ist einfach da keine vergleichbare Basis. Und mit dem Mac stimmt es immer ganz gut überein. Der Mac ist auch wieder bei den 8 Milliarden Umsatz. Milliarden pro Quartal, immerhin. Also sie sind gleich auf und das Gerät, ich finde halt die Weiterentwicklung trotzdem spannend. Also ich weiß, ich bin ja selbst der Meinung, dass sie in vielen Bereichen dazu kurz greifen und gerade was die Shared-Funktion, da könnte mehr gehen, definitiv. Und es wäre auch ganz nett, weil ich habe auch so ein paar iPads zu Hause, die könnten auch mehrere Leute nutzen, definitiv. Aber es ist halt ein schwer begänglicher Weg. Ich muss mittlerweile aber über diese Trends, dass diese gleichen Themen immer wieder kommen, also jetzt in den USA haben wir das jetzt gerade wieder hinter uns, das finde ich ermüdend, muss ich sagen. Also da wird ja nichts Neues der Diskussion beigetragen. Es ist halt die gleiche Diskussion von den gleichen Leuten, so weißt du. Und das ist so ein bisschen ermüdend. Das sind halt die Leute zum Beispiel, die alle das iPhone Mini haben. So, das iPhone Mini ist so erfolglos, Apple aus dem Ding. Aber
Alex muss jetzt wieder zu den Gegenschlägen zurückbauen. Zu den
Gegenschlägen, ich sag's nur mal, dass man vielleicht die Bubble beachten sollte. Aber gut, gleiche Diskussion. Wir fallen nicht drauf rein.
Und auch von Third-Party-Seite ist es halt relativ zäh, wann da so Apps daherkommen. Jetzt zum Beispiel im Jahr 13 vom iPad kommt halt hier von Procreate Dreams, das ist so eine sehr hübsch aussehende Animations-App, die halt mit einem Pencil spielt und die Timeline für eine Handanimation dann dort in eine hübsche iPad-App reinverpackt. Einmal Kauf irgendwie $20. So geschenkt. Ein absolutes Muss, wenn du zeichnen kannst und animieren möchtest.
Ja.
Ich hätte, als Kind hätte ich getötet für dieses Ding. Ich habe damals mit so Daumen-Kino-Shit habe ich versucht, irgendwie zu zeichnen und so.
Entschuldigung, dass ich ja so laut gelacht habe, aber fand ich sehr gut.
Ich habe damals gesehen, was in den 80ern da nötig gewesen wäre, um so Stop-Motion zu machen.
Ja, das
war so Film oder ein Videorekorder, der einzelne Frames aufnehmen kann. Kannst du voll vergessen damals.
Problem natürlich erster Schritt zeichnen können.
Das hätte ich da gelernt, das hätte ich ja damals lernen können.
Timo, es ist nie zu spät. Es ist nie so spät. Aber ich fand die Demonstration, also es gibt schon einige Videos im Netz, sehr interessant. Das Ding kommt ja erst im November. Aber du hast ja von Procreate, dieser Zeichen-App, hast du die Möglichkeit, diese verschiedenen Einzelteile von deinem Bild rüberzunehmen in diese Animations-App und die dann pro Animation zu versetzen, also pro Zeiteinheit zu versetzen und sie so zu animieren. Das sieht sehr nett aus, muss ich sagen. Das sieht, und das ist sowas, was, ich möchte nicht sagen, dass es nur auf dem iPad möglich ist, aber es ist halt schon sehr ideal fürs iPad, so wie es jetzt dort in der ersten Beta oder ersten Videodemonstration, die wir zu sehen bekommen, ausschaut.
Das war jetzt gut. Mir war kein schlechtes Softwarejahr fürs iPad eigentlich. Also allein natürlich durch Logic und Final Cut und so die paar andere Klassiker, die halt auf dem iPad sowieso stark sind und vertreten sind. Und die Procreate-Geschichte sieht wirklich einfach spannend aus und tatsächlich nach einer App, die halt einfach perfekt auf dem iPad, auf einem möglichst großen iPad natürlich aufgehoben ist.
Das ist halt die Frage vom Geschäftsmodell. Also das, dieses Procreate einmalig $20, das trägt nichts. Das sollte
man meinen, aber ich meine, Procreate hat es ja bis jetzt ansonsten auch offensichtlich ganz gut geschafft. Also ich meine, weiß nicht, ob es denen irgendwie furchtbar schlecht geht oder ob die so an der Grenze sind, aber ich meine, Procreate ist ja auch, ist doch immer noch ein Einmalkauf oder ist es inzwischen heimlich zu einem Abo geworden und irgendwie an mir vorbeigegangen. Kann man sich ja auch nicht mehr so sicher sein, wer da plötzlich mal irgendwie über Nacht zum Abo geworden ist. Also das ist ja relativ faszinierend und Procreate ist ja durchaus ein umfangreiches Tool, was auch gepflegt wird. Das ist ja nicht einfach irgendwie nur so.
Also ich muss das nochmal bestätigen, aber die Pressemitteilung sprach von, damit ist sie, also die Procreate-Software ist seit 6 Jahren die meistverkaufte kostenpflichtige iPad-App.
$13 kostet immer noch, ja.
Ja, weil es wahrscheinlich halt auch keine mehr gibt sonst. Ne?
ja, diese Fußnote, kostenpflichtig, ja,
mit meistverkauft wahrscheinlich. So, ja, okay, gibt welche sonst, ne?
Okay, aber jetzt bin ich recht hart.
Ja. So ähnlich wie auf dem tvOS App Store, wo halt so die Top-Grossing ist halt irgend so ein Quatsch. Ja, so. Ja. Irgend so ein, weiß nicht, ein Betrüger-Speedtest oder sowas.
Wahrscheinlich.
Ja, also das schauen wir mal, was ich aus diesen iPads irgendwie machen kann. Aber ist halt ein bisschen schade. Naja. Bits und so kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von enjoyyourbike.com und die haben ja diese Peak Design Hüllen und Zubehörteile. Wir haben letztes Mal über die Sachen schon gesprochen, aber ich kann euch heute nochmal zeigen, also die Hülle selbst ist magnetisch. Die magnetisiert also auch Telefone, die selbst keinen MagSafe drin haben. Also wenn du ein anderes Telefon hast, was nicht magnetisieren würde, diese Hülle magnetisiert das dann auch. Zum anderen
geht MagSafe-Zubehör an diesem Telefon.
Zum anderen ist hier diese kleine Aussparung drin, so ein kleines quadratisches Schnupsi, das ist so ein Millimeter gefühlt tief. Und dort passt dann an diese, zum Beispiel hier die Fahrradhalterung, die hat das entsprechende Gegenstück mit so zwei kleinen Klammern, die dort rausgucken. Und das heißt halt, die üblichen Lenker-Montiermöglichkeiten, wo du es sonst so reinschrauben musst oder so ein Zeug, das hast du hier halt nicht, sondern hier hast du die kombinierte Kraft von dem Magneten, der hier drin ist, und diese kleinen Klemmerchen, die in dieses Quadrat hier reinklicken. Und das ist jetzt bombenfest, das geht hier nicht mehr raus. Ja? Das geht auch für ein Motorrad. Motorrad-Mount ist das gleiche Ding, vom Prinzip her sieht ein bisschen anders aus, aber eben auch so, dass es hier so nicht mehr rausgeht. Und wenn du es lösen möchtest, musst du nur eine von diesen Klammern hinten reindrücken, dann gehen beide Ärmchen raus und dann kannst du es einfach abziehen. Und das halt ganz schick so für, wenn du Handschuhe anhast oder so, musst du nur hinten an einen von diesen kleinen Haltern drankommen, drücken und dann das Ding rausnehmen. Das geht sogar, wenn das unten fest ist, geht das sogar mit einer Hand. Kannst den Mittelfinger dort reindrücken und dann geht das hier wieder raus. Und das ist halt sehr nice. Die Sachen sind sehr gut verarbeitet. Die haben sehr viel Engineering reingesteckt, dass diese kleinen Klemmerchen und dieses Ding an der Hülle genau zusammenpassen. Und es ist halt trotzdem weiterhin mit dem MagSafe-Zeug kompatibel und anderen Sachen halt.
Wir waren am Wochenende im Tierpark und ich habe an den Kinderwagen, den großen Kinderwagen, den wir noch haben, dieses Rohr, universelle Rohrfestmach-Hälterchen dran geklemmt. Und das hängt da schon, seit diese Dinger bei mir angekommen sind, habe ich mir gedacht, da macht es Sinn. Und dann spazierten wir also durch den Tierpark und ich schob diesen Wagen und plötzlich stelle ich fest, Moment mal, ich kann das da hinklicken und kann parallel Dinge lesen. Fand ich sensationell gut und fällt halt nicht runter und ist dann da einfach dran und ich kann es aber jederzeit einfach schnell wegmachen. Und dieser kleine Universaladapter, der ist halt auch winzig, der geht dir nie im Weg sonst um. Und ist aber halt trotzdem, wenn man es denn möchte, in einer Sekunde wieder runtergenommen und woanders hingeklemmt. Große Begeisterung.
Ich linke euch mal ein Video, wo der Ingo, der Chef vom Enjoy Your Bike, 20 Minuten alle Kombinationen von diesem Ding hier durchgeht, wo man das überall hinkleben und hinschrauben kann und wie man das dort genau bedient. Diese ganzen Peak-Design-Sachen gibt es dort beim Enjoy Your Bike. Auch Moon Valley-Riegel zum Essen für das Training und auch ein Podcast und einen YouTube-Kanal und all diese Dinge. Ich linke das in den Shownotes. Herzlichen Dank an Enjoy Your Bike für die Unterstützung. So, die andere Frage war ein windiges Gerücht, aber die Idee ist lustig. Nämlich, was wäre denn, wenn Apple ein billiges MacBook machen würde? Weit unter der $1,000-Marke. Ne? Vielleicht Plastik, vielleicht mehr oder weniger dieses iPad für $200 und so ein eingebautes Tablet-Tastatur unten dran und so ein Scharnier.
Ja, aber dann sind wir mit deutlich über 1000 Euro.
Dann sind wir bei 500, 600 Dollar oder sowas.
Für die Tastatur.
Nee, integriert. So wie von Logitech so eine 20 Dollar Plastiktastatur.
Was? Da hinten wohl keinen Sinn.
Das macht vielleicht Sinn, wenn die Schulen rumheulen. Wenn die Schulen drauf gekommen sind, dass diese iPads schon funktionieren für vieles, was man an der Schule machen möchte, aber dass die halt auch irgendwo begrenzt sind. Wenn Education also schreien würde, wir hätten gerne zum Beispiel den eMac. Der eMac war exklusiv für Education. Mhm. Der war ein komischer Mac, aber der hat mal existiert und hatte ein paar Freunde. Unter anderem in Education und dann Sammler hinterher. Und
ja.
Und wenn jetzt also Apple Bock hätte, wenn sich das irgendwie für die rechnen würde, wenn die sehen, dass da ein großer Markt unterhalb vom iPad, vom MacBook Air existieren würde, würden die wohl ein billiges, für Apple-Verhältnisse billiges MacBook raustun, vielleicht auch begrenzt, nur E-MacBook, nur für Education Store, ja, also, damit sie sich den Preis für die teuren MacBook Airs nicht kaputt machen. Aber weil sie könnten ja, weil dieses Ding hier, wenn das macOS booten würde, ich würde 10 kaufen. Ja, es wäre super, es wäre fantastisch. Aber gibt's nicht, weil sie lieber teure MacBook Airs verkaufen.
Ja, so ein lustiges Gerücht, was da irgendwie einfach mal rausgefallen ist nebenbei. Es ist natürlich, das ist ja auch so ein Evergreen unterm Strich und etwas, was Apple einfach bislang beharrlich vermieden hat. Aber wir sind natürlich wirklich auch auf einem Terrain angekommen, wo Apple sehr viel Spielraum hat, halt Zeug auch anders zu machen, als sie in all den Jahren und Jahrzehnten vorher gemacht haben. Und der Witz ist natürlich, dass auf der einen Seite ist dieser Edu-Markt wahrscheinlich für Apple irgendwie ein bisschen irrelevant. Ne? Also ich meine, das war mal ein Riesenteil von Apples Geschäft, aber jetzt ist es halt wahrscheinlich irgendwie ein winziger Teil von Apples Geschäft. Und man fragt sich halt, wie relevant der Teil überhaupt noch ist. Auf der anderen Seite ist natürlich der Edu-Markt trickreich, weil wenn du natürlich schon alle Schulen und Schüler mit deiner Hardware und Software ausgestattet hast, die Wahrscheinlichkeit, dass du die irgendwie langfristig in dem Ökosystem drin hast, ist sicher deutlich höher, außer du frustrierst irgendwie derart, dass sich alle Schüler danach ein anderes Betriebssystem kaufen wollen. Aber gehen wir mal davon aus, dass das Interesse dann durchaus eher geweckt wird. Und der eMac ist ja lustig, weil ab und zu habe ich das Gefühl, dass das den gar nicht wirklich gab, sondern dass ich das einfach nur geträumt habe. Auch wenn man den sieht, dann denkt man eher, dass hat sich irgendjemand ausgedacht. Das sei ja irgendwie so ein Witz, ja, den man sich mal zusammengeschoppt hat.
Der kam halt in 2002 raus und war halt ein iMac G3, mehr oder weniger.
Ja.
Halt alles ein bisschen billiger, Plastik billiger, wahrscheinlich Röhre billiger, wahrscheinlich ohne RAM und Festplatte. Und ja. der war halt im Grunde das gleiche wie ein G3. Ja?
Aber hat den G4 drin, nur dass das kurz für die Protokollanten und Protokollantinnen an der Stelle.
War da schon der G4-Lampenschirm-Ding raus?
Das könnte sein, dass sich das schon ein bisschen überschnitten hat wahrscheinlich, ja, weil der war ja dann gerade eben nicht, also ich meine, der iMac war da schon war sozusagen ins Flachbildschirm bei Zeitalter, glaube ich, schon weitergerückt, während halt der iMac praktisch auf der alten Form verharrt ist, wenn man so möchte.
Also quasi ein G3S. Ja.
Gewissermaßen.
Also der kam, der iMac und der Lampenschirm iMac G4 kamen beide 2002 raus, ja.
Ah ja, okay. Ja, das ist lustig. Also ich meine, er sieht halt auch das Design ist halt einfach interessant. Es ist so ein bisschen so, als hätte irgendwie Jody Ive angefangen, den zu designen und dann irgend so einem Werkstudenten gesagt, so ey, komm, jetzt mach du den mal fertig. So sieht der aus, ne? Also irgendwo, du siehst, okay, da ist so diese Design und Form, mit denen Ive gearbeitet hat in der Zeit, die sind in dem angelegt, aber irgendwie hat er den nicht zu Ende
gebaut. Der hat halt hinten angefangen mit so einem sehr schönen Teil, der Hals von der Röhre hinten rausgeht. Und dann hat er vorne noch die Frontdesign mit diesen zwei Lautsprechern und vermutlich dem CD-Laufwerk. Und dann hat er aufgehört.
Also der ist auch in Natura, wenn man sich an den noch so zurückerinnert. Das war kein schöner Computer, ne? Also ich meine, das war echt einfach so ein seltsames, knubbelartiges Objekt, was halt einfach in der Gegend rumstand.
Ja, und Apple kann ja jetzt mit den eigenen Chips, sind sie nicht abhängig von irgendwelchen Intel-Preisen und wenn sie jetzt ein MacBook machen würden, so im Spirit von dem 2006er weißen Plastik-MacBook.
Ja.
Das könnten sie sehr, sehr billig raushauen. Das LCD, das kostet nichts, die Tastatur kostet nichts, Flash und Zeug, das könnten sie für unter 200 produzieren, für 400 verkauft, 600 verkaufen. Und wer halt für Schulen und andere so Massenanwendungen so als Konkurrenz zum Chromebook, vielleicht beißt dir das Chromebook, vielleicht ist das Chromebook halt tatsächlich ein Edu-Konkurrenzprodukt, was Apple ein bisschen wehtut. Wobei auch das Chromebook für die Schulen jetzt in den USA wohl
auch wehtut,
auch ja. wehtut weil halt Google relativ frühzeitig den Support aus gewissen SoCs rauszieht. Mm. Und dann haben die jetzt halt Tausende von diesen Laptops gekauft, ja. die einfach jetzt aufhören zu funktionieren.
Ja, und es ist wahrscheinlich auch die Grundfrage, abgesehen von der Hardware-Seite, ob halt Apple irgendwie von der Verwaltung und von der MDM-Seite halt wirklich den gleichen Komfort bieten kann und will, den du halt bei den Chromebooks hast, die ja praktisch austauschbare Hüllen sind, die du einfach, ja.
Aber ziehst du Leute an dich, wenn sie zwar auf MacBooks arbeiten, aber in Google Docs unterwegs sind den ganzen Tag? Ja?
Was also noch viel, dazu kommt, ja.
Und die Preisfrage ist sicherlich eine der spannendsten Fragen, weil diese Chromebooks, die gehen ja teilweise für $200, glaube ich, her irgendwie. Oder Schulen kaufen die, glaube ich, also vornehmlich hört man das nur aus den USA, irgendwie für $200 Einkaufspreis gehen die irgendwie her. Und ich würde bezweifeln, dass Apple da irgendwo eine Marge und ein Wert sieht, damit zu konkurrieren. Und wenn du halt doppelt so teuer bist und so weiter, macht es wirklich einen Unterschied, ob dein Laptop oder dein Gerät, das damit konkurrieren soll, 500 € kostet oder 900. Ich glaube, 900 ist der offizielle MacBook Air-Preis für Edu, nicht wahr, in den USA. Also ich bin ja auch der Verfechter, der sagt irgendwie, dieses Edu-Geschäft, das ist, glaube ich, immer noch ein entscheidendes. Ich glaube, das ist wichtig, da die Leute, die Kinder früh abzuholen. Also ohne irgendwelche tiefen Einblicke in das Geschäft zu haben. Aber ich stelle es mir einfach lukrativ vor. Aber vielleicht schätze ich das auch falsch ein oder vielleicht gibt es einfach auch nicht ein Gerät her. Weil ich glaube, Apple hat schon und das ist nicht nur eine Evergreen-Diskussion, das ist ja so eine häufig wiederkehrende Diskussion. Sollte Apple im Markt mit günstigen Geräten konkurrieren, auch beim iPhone? Hält Apple den Standard, den sie einhalten wollen für die Geräte, ist der zu machen mit einer konkurrierenden Preismarke? Und ich würde mir das, also die Chromebooks sind so, also selbst viele nicht in der Hand gehabt, aber man liest da ja nicht viel Gutes, so dass sie irgendwie sehr langlebig sind für diese Preismarke für $200.
Ja, und es ist halt auch schlecht, so ein komplexes Gerät nach 2 Jahren wegzuschmeißen, obwohl es eigentlich noch funktionieren würde, nur weil halt irgendwie Google keinen Bock mehr auf diesen Chip hat. Es ist ja auch so, was halt Leute benutzen, wenn sie jung sind, das bleibt halt auch. Da gewöhnen sie sich dran, ja, und wahrscheinlich, das war, Sönke hat ja mal erzählt, so das Beste, was der PlayStation je passiert ist, war, dass die PlayStation 1 so leicht raubkopierbar war. Mhm. Das beste Marketing für Photoshop ist die Raubkopie, die du in der Schule benutzt. Dann kaufst du dir irgendwann später Lizenz, wenn du Geld hast. Und wenn du kein Geld hast, benutzt du halt die Raubkopie. Ja. Und so ist halt auch, wenn du halt anfängst mit dem ganzen Google- und Wolkenquatsch, da landest du nicht automatisch bei deinem ersten iPhone. Ja, wenn du den Weg so weiter verlängerst, dann kommst du wahrscheinlich nicht beim iPhone raus und beim iPad raus, wenn du halt nicht von vornherein den Mac benutzt. Und du brauchst für manche Sachen halt schon auch an der Schule einen Mac. Wenn du jetzt ein bisschen was in höheren Jahrgangsstufen hast mit Programmieren und Zeug und irgendeine Software, die ist halt, bist du wahrscheinlich mit dem Mac besser aufgehoben.
Aber ja, das mag schon sein. Ich glaube bloß, ich meine, die Berührungspunkte mit Computern sind ja ganz andere. Also ich meine, du kannst ja davon ausgehen und vor allem in den USA davon ausgehen, dass ja ein Großteil der Teenies und vielleicht auch Kinder sowieso irgendwie mit einem iPhone rumrennen oder irgendeiner Form. Das heißt, die brauchen keinen Kontakt mit irgendeinem Apple-Gerät in der Schule, weil der Kontakt, der hat schon längst stattgefunden. Und an dem ändert sich wahrscheinlich auch nichts mehr, ob du dann jetzt dich mit irgendwelchen Chromebooks rumprügelst oder ob du da jetzt irgendwie einen billigen Mac in der Schule halt im Einsatz hättest.
Dann lass es den Übergang zur Uni sein. Wenn du dann mit deinem iPhone von der Schule runterkommst und zur Uni gehst, was kaufst du dir dann für dein Dorm und für dein Studium? Oder was verlangst du von einer Schule, von Uni, was die dir für deine unglaublichen Studiengebühr für ein Gerät bereitstellen?
Ja, hoffentlich dann ein richtiges.
Ja.
Und, ja, klar.
Und es könnte halt sein, dass da, falls sie sowas bauen und falls sie sowas bringen, wollen sie sich damit nicht den Preis vom MacBook Air kaputt machen, dann wird dieses Ding halt nur an Schulen verkauft. Fertig. So wie der eMac auch damals.
So lange, bis ja dann Leute so lange geschrien haben, bis Steve Jobs gesagt hat, ja, okay, hier hast du deinen eMac, hier kannst du kaufen. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn du dir halt anschaust, das MacBook Air ist ja jetzt schon, das MacBook Air M1 ist ja jetzt schon fast 3 Jahre alt. Ich meine, wenn du das noch 1-2 Jahre mitschleifst und irgendwie Touch-ID ausbaust und irgendwie noch ein bisschen an irgendwas sparst, das könntest du auch für 600 Euro oder 500 Euro anbieten. Und das wäre wahrscheinlich immer noch eine gute Kiste.
Ich habe jetzt auch gesehen diese Woche, dass irgendwelche Händler hatten, dass, ich glaube sogar Amazon, hatte mein MacBook Pro 16 Zoll M1 Max, großer Speicher, große SSD für 2000 oder so ungefähr.
Okay, das ist auch schon ziemlich irre.
Das ist halt ein Wahnsinnsgerät, das ist besser als meins und ich habe viel mehr gezahlt dafür. Viel mehr.
Aber Leo hat einen interessanten Sprung angesprochen. Ich meine, du musst die Softwarestruktur natürlich auch irgendwie vielleicht, also die Schulen haben natürlich eine andere als Universitäten und so weiter, aber Apple tut sich da schon schwer, was diese ganze Backend-Lösung angeht. Also Apple verkauft halt an Privatleute. Die tun sich ja selbst mit Firmen schwer. Gerade heute bin ich oft darüber gestolpert oder gefragt worden, so hier, eine Angestellte möchte einen neuen Computer haben, weil ihr Computer kaputt ist. Unsere IT hat diese 3 Geräte freigegeben. So, dass die Liste ist irgendwie Windows 14 Zoll, Lenovo irgendwas. Zweite habe ich Windows Touch, habe ich schon ignoriert. Und das dritte war Mac. Und dann die Mitarbeiter hätte gerne einen Mac so. Und dann war die Frage irgendwie, ja, aber das gibt doch bestimmt Probleme mit der Kompatibilität.
Natürlich.
Sag ich eigentlich nicht. So, und dann ist in dieser von der IT freigegebenen, nicht wahr, Aufstellung steht da irgendwie so, ja, hier das und das funktioniert alles und so weiter. Und dann gab es irgendwie SAP-Add-Plugin-Dingsbums und dann steht da hinten nicht kompatibel und dann in Klammern nicht nativ kompatibel. So, weißt du? Wird wahrscheinlich noch nicht angepasst sein für Silicon. So, und dann schaue ich aber auf die Specs von dem Gerät und dann steht da irgendwie nur, also steht 8 Kern, Retina-Display und daneben ist so ein Bild von einem MacBook Pro 13 Zoll mit Touchbar.
Oh.
Und dann habe ich ich habe dann nicht genau gelesen, habe gesagt, nee, das kannst du nicht kaufen, das ist so eine Intel-Kiste, die kann ich nie empfehlen. Dann soll die Mitarbeiterin lieber irgendwie ein Windows-Ding haben, alle haben Windows-Ding, dann können die helfen und so weiter. Und dann war das eigentlich schon akzeptiert, dann habe ich nochmal gelesen, das ist dieses Gerät,
ja, was keiner gekauft hat,
was eine Touchbar hat, aber ein M1 schon hatte,
ja.
Dieses ganz krumme Gerät. Und dann habe ich komplett meine Meinung geändert, gesagt, das muss sie haben. und das kostet, das war halt da, im 1.600 Euro hat das halt gekostet, was halt, weißt du, absurd, so weißt du, ja. Aber und deswegen, Apple tut sich, also Apple kommt in diese Firmen, glaube ich, auch nicht. Also die haben ein Problem damit, die Sachen so im Firmenkontext zu vertreiben. Das ist besser geworden sicherlich, aber es ist halt, das ist nicht in ihrer DNA, um mal in Apple-Sprache zu sprechen. Mhm. Und bei Schulen ist das mittlerweile, glaube ich, auch so, dass sie sich da schwer tun, in diesen Strukturen zu funktionieren und sich da anzupassen, weil Apple will sich nicht anpassen. Die wollen mal ein Pages-Update bringen, wenn ein Mitarbeiter Zeit hat und da irgendwie Pages-Update bringt, aber nicht irgendwie was Langfristiges aufstellen. Das muss man ernsthaft so sagen für diese, auch für die iWork-Suite, die gar nicht mehr iWork-Suite heißt.
Ein Hörer hat mir einen Screenshot geschickt, der hat sich extra dafür einen neuen Apple-ID-Developer-Account angelegt. Und wenn du die erste Seite, wenn du deinen Account erfolgreich angelegt hast, dann kommst du auf eine Seite, so herzlich willkommen bei Apple Developer, hier können Sie anfangen, Xcode runterladen. Und das Foto auf der Seite ist so ein 12-Zoll MacBook mit Touchbar und ein iPhone 7.
Okay.
Weil das einfach seit Jahren niemand
bemerkt hat.
Egal. Naja. Wäre spannend, wenn so ein Plastik-MacBook kommen würde. Vielleicht auch bunt. Das wäre mal was. Bunt wäre sowieso mal lustig. Aber schauen wir mal. Lass mal sehen. Wir haben noch ein, zwei lustige Sicherheitslücken, die gerade rumlaufen. Das eine ist, NSO hört nicht auf, ne? Die bieten weiter ihre Dienste an alle die genug dafür bezahlen. Und da sind sie jetzt aufgefallen mit einem, wieder einem iMessage-Exploit, dass wenn du halt einen manipulierten Passkit-Pass, also Wallet-Pass reinsteckst, dass dann irgendwas umfällt und sie weiterhin um diese Blastdoor drumherum kommen. Also kriegt Apple zum einen nicht abgedichtet. Okay, das zweite ist bei dem Exploit jetzt, wieso war das jetzt ein volles Punkt-Update und nicht so eine Security-Response?
Ich habe die Lücken gerade nicht im Kopf, aber wahrscheinlich war ein Kernel-Ding dabei. Wenn es halt sobald da irgendwas im Kernel gepatcht wird, haben sie da natürlich mit dem Rapid Security Response ja keine Chance, das da irgendwie rumzufuchteln. Ich habe eins war wahrscheinlich WebKit, das müsste sich theoretisch mit patchen lassen, aber vielleicht war wieder, ich müsste die, können wir nochmal nachschauen.
War das schon veröffentlicht mit dem Blast-Dings?
Blasting, ich glaube, das war ja jetzt das, was halt mit...
Der Blast Pass?
Ja, Blast Pass.
Blast Pass.
Schöner Name.
Ich habe bei lauter Blast Door und die verschiedenen Benennungen, die sind jetzt auch schon ein bisschen außer Kontrolle geraten, sowohl von außerhalb, weil jeweils, was die für Namen bekommen haben. Aber sie hatten ja in ihrem Update-Beschreibung, das eine ist... Nee, das ist allerdings Image.io gewesen. Okay.
Das war Bilder in iMessage, ne? Das war der eine Fehler, ja, und der andere Image war das von Timo
und das andere war
Wallet.
Wallet, ja. Okay. Ja, das ist natürlich interessant. Auch eine interessante Kombination. Aber offensichtlich kann da halt sein, dass ja irgendein Element davon halt so tief im System gesteckt hat, dass sie es halt nicht geschafft haben, das mit einem Schnell-Update irgendwie abgedeckt zu bekommen. Weil das ist ja so, die Rapid Security Responses, die sind ja relativ eng gefasst, was du damit halt patchen kannst. Und vielleicht reicht es dann schon, dass es irgendwie jetzt mal Image.io und halt nicht WebKit war, was da als Vektor gegriffen hat. Und gerade wenn das irgendwie an iMessage dranhängt, ja, also da musstest du vielleicht irgendwie eine Stufe tiefer ansetzen. Aber es ist natürlich interessant, weil wäre ja immer noch, eigentlich haben wir noch immer noch relativ wenige von den schnellen Patches gesehen jetzt. Seit es die gibt, gab es ja, ich weiß gar nicht mehr, 1, 2, 3, waren noch nicht viele.
Mhm. Ja, und die sind halt, ich glaube, 2 öffentliche und die sind beide so ein bisschen schief gelaufen und waren nicht signiert und dann.
ja, genau, und es gab 2-mal hat es irgendwie geknarzt, das stimmt, das kam noch dazu. Ja.
Also auf jeden Fall da, und natürlich, wenn man da meint, dass da ein NSO an einem interessiert wäre, kann man natürlich Lockdown-Mode aktivieren. Wahrscheinlich hätte das hier vielleicht geholfen. Sie sagen es nicht. Ja, doch, Lockdown hätte das auch so gestoppt. Genau, also ich habe das noch gar nicht ausprobiert, ob das machbar ist oder ob dann einfach nichts mehr funktioniert. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht, wen das betrifft. Aber gut, das ist die eine Sache. Die andere Sache, die wird mehr Leute betreffen, ist halt, dass AVM in der Fritzbox irgendwas hat. Sie sagen noch nicht so genau was, aber der Effekt könnte sein, dass irgendjemand von draußen an eine Fritzbox klopft und deine Zugangsdaten ändert.
So mittelmäßig gut. Das Schöne, in Anführungszeichen Schöne an der Sache ist, dass man halt sieht, dass wenn du nicht irgend so einen ganz seltsamen Router hast, dass sich so ein Hersteller darum kümmern kann, dass Fixes sehr schnell an alle ausgerollt werden. Und das solche Sachen können halt passieren und ich frage mich an der Stelle dann, wie ist denn das bei solchen Routern, die jetzt auch von AVM sind, die aber irgendwie gemanagt werden von, weiß ich nicht, irgendeinem ISP?
Kriegen die das auch jemals? Die kriegen das jemals, ja, aber halt nicht dieses Jahr.
Das ist ziemlich gut einfach auch.
Es könnte natürlich sein, dass sie da jetzt ein bisschen Gas geben und es ein bisschen schneller ausrollen bei Vodafone und Kabel Deutschland und wie sie sonst so gerade heißen. Mhm. Aber die sind normal nicht so flott. Ja, also viele von den, ich weiß nicht, wie sie es zurzeit machen. Also ich habe ja hier diese unfassbare Shitbox bekommen. Die da mit dem Red Dot Design, dieses
ach ja, die ist aber
Ding
sehr
da.
Schön.
Dieses, aber schön.
Aber schön. Ich erinnere mich an das Design-Objekt.
Die Größe ist immer noch der absurde Faktor.
Die Bohrung für die Wand, dass das halt auch garantiert auch schief hängt. Ja, das ist wirklich lustig.
Das Schöne ist, wir haben genau über dasselbe schon mal geredet. Eigentlich haben wir das wirklich zu Genüge erörtert, aber jedes Mal, wenn man es wieder sieht, denkt man, du hältst es komisch, weil die Winkel nicht rechtwinklig sind und weil da nichts stimmt, aber das soll so sein.
Und du müsstest ja, wenn du das aufhängen wolltest, also nochmal, haben wir auch besprochen, aber da steht ja der Fuß unten raus, du müsstest ja ein Loch in die Wand machen, das hängt also so an der Wand. Das ist einfach völlig... Auf jeden Fall, für dieses Ding existieren garantiert auch eine Handvoll Exploits, aber es interessiert ja halt keinen. Aber bei den Hörer schreibt gerade Heiko, dass seine Kabelbox von O2 gestern zeitnah aktualisiert worden ist.
Oha, das ist ja spannend.
Vielleicht können sie es doch, wenn es ein bisschen ans ernst wäre, weil das wäre dann schon etwas ein größerer Supportaufwand, einfach wenn da mal ein Script-Kiddy sich das Ding so ein Netz vornimmt und einmal durchgeht und alle Fritzboxen ausschaltet, wäre halt schlecht für den Support von O2 oder Vodafone.
Ja. Aber das klang nach dem, also der AVM hat da, also wollen wir mal gucken, ob sie da noch mehr rauslassen, aber das klang so ein bisschen nach einem relativ schwierigen Fehler und nach einer richtig schlechten Antwort. Also
ja, sie warten ab, sie wollen es noch nicht verraten.
Ja.
Die wollen noch ein bisschen Zeit haben, bis die Auto-Updates anspringen, weil ich glaube, normaler Zustand von der Fritzbox ist, dass Auto-Update aktiv ist und ich weiß nicht, wie oft die pollen und dann sich ein Update reinziehen. Meine, die ich zurzeit verwende, die hat das dann am gleichen Tag, als ich die Meldung gesehen habe, hatte das verfügbar und hat es dann installiert.
Ja, auch.
Der Max Snyder hat gesagt, bei ihm kam es dann einen Tag später für irgendein VDSL-Modell oder so. Und das ist halt, es ist ja schon ab und zu mal vorgekommen, dass durch irgendwelche solche Provider-Netze, durch deren Hardware irgend so ein Viech durchgelaufen ist, irgend so ein Schadsoftware und halt alle Boxen gekillt hat. Das ist halt teuer, nervig. Schlecht, ja. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob da eine Vielzahl von den betroffenen Fritzboxen jetzt halt zeitnah gepatcht werden kann. Und wenn das dann doch schief geht, oder wenn halt, weiß nicht, wo davon doch noch irgendwelche Fritzboxen rumfliegen hat und nicht dieses Designstück, ob die da zeitnah dann wirklich den Hebel ziehen. Weil das kann ja auch nicht in deren Interesse sein. Also ich verstehe ja so, wäre jetzt zu viel gesagt, aber ich verstehe ja aus der Sicht von Vodafone, dass die jetzt nicht zum Spaß alle ihre Fritzboxen bei den Usern updaten ohne Grund, weil da ein neues Feature für die Decktelefone drauf ist oder so. Das ist ja Vodafone wurscht. Ja? Die kümmert ja nur, dass die Kunden bitte schon ihren Betrag jeden Monat zahlen.
Korrekt.
Das ist ja okay. Aber wenn halt da Supportaufwand draus generiert wird, weil den Leuten die Fritzboxen umfallen oder weil sie halt offline sind und dann anrufen und dann ist die Hotline wieder dicht, das ist ja dann für die auch schlecht.
Ja, und im Worst Case müssen die natürlich neue Geräte verschicken. Weil es ist ja nicht so, als hättest du die Box gekauft von Vodafone und dann ist es dein Problem, sondern du bezahlst die ja für sehr viel Geld jeden Monat und damit hast du sie halt für völlig albernes Geld gemietet. Und wenn irgendwas ist, dann muss Vodafone sie ersetzen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, sie müssen mindestens eine neue Box rausschicken, die sie wiederum bezahlen müssen. Und bedeutet halt aber auch im Umkehrschluss, dass sie möglicherweise die Sachen, die zurückkommen, an irgendwen geben muss. Diese Firma oder die ist dann dafür zuständig, diese ganzen Boxen, die ja nur Software gebrickt sind, wieder zu unbricken, um die wieder in irgendeinen Verleihpool zu stecken. Oder sie haben das halt in-house und müssen Leute beschäftigen, die das dann sich drum kümmern. Das heißt, es kostet sie nur Geld, deswegen machst du dann besser doch irgendwas. Ja.
Sowas Ähnliches ist ja zum Beginn vom Ukraine-Krieg irgendwie in Deutschland mit den Satellitenmodems auf den Windrädern in Deutschland passiert. Da gab es vielleicht einen Zusammenhang, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall mussten die halt auf jedes Windrad, was mit so einem Satellitenmodem ausgestattet war, einen Schorsch hochschicken mit einem neuen Modem.
Das ist gut einfach, ja.
Das wieder austauschen.
Ich erinnere mich,
das, ja. Das war jetzt schon auch blöd und so. Und so ein Windrad, wenn das nicht mehr verbunden ist, dann versucht es weiterhin nicht auseinanderzufliegen. Aber man weiß ja nicht.
Dann.
Und im Grunde muss man dann halt alles, was hinter diesem Modem ist, auch austauschen, aber haben sie wahrscheinlich nicht, weil so ein Windrad ist ja dann doch ein komplexeres.
Die sind super gefährlich, schrecklich, man muss da sehr weit weg sein von Sarkasmus hier übrigens, falls es jemand nicht mitbekommen hat. Bitte mehr Windräder bauen.
Nun gut, wenn ihr eine Fritzbox habt und ja, sie updaten könntet, dann tut das vielleicht mal bald. Und das Interface ist jetzt auch hübscher. Also das haben sie, ich weiß nicht, ob ich da ein paar übersprungen habe, aber mein Interface sieht jetzt auch irgendwie ein bisschen hübscher aus. Also nicht, ist vom Inhalt gleich, aber es ist ein neues CSS drauf. Es sieht genau weniger furchtbar aus.
Ja, die haben halt sich mal wahrscheinlich festgestellt, guck mal, es ist jetzt doch 2023. So flacher und solche Geschichten ist einfach offensichtlich ein Ding und das machen sie. Ich glaube, seit letztem oder vorletztem Jahr tatsächlich schon.
Ich meine, hast du die LTE-Box, die ich dir mal mitgegeben habe, mal gestartet? Die hat ein Interface, du.
Ja, ich erinnere mich. Ich meine, die ähnlich sah ja mal das Interface von der 7590, die hatte auch aus. Ist nicht schön. Muss man nicht haben.
Ja, nee. Okay. Anderes Ding, vielleicht verabschieden wir uns noch, solange es noch geht, von Lightning, dachte ich mir. Also so.
Die letzten Worte meinst du?
Ja, so eine Abschiedsfeier, so weißt du, wie wenn jemand in Rente geht. Ja? Also ist nicht tot, aber ist schon irgendwie.
Golden Kugelschreiber bekommt. Und Schulterklopfer. Und dann so die Tür aufgemacht.
Ja, und jetzt raus. Ja. Weil, also Lightning das, war für 10 Jahre quasi vom Phil Schiller angekündigt, kam im iPhone 5. Und insgesamt, es gab viel Geschrei zu Beginn, aber es war schon okay. Also es war jetzt nicht irgendwie schrecklich die ganze Zeit. Das eigentliche Problem mit Lightning war ja nie, dass du da ein extra Kabel kaufen musstest oder so. Okay, gut. Das eigentliche Problem ist ja die Software auf dem iPad und die Software auf dem iPhone, dass du da halt nichts damit machen konntest. Auch wenn du dir 17 Adapter auf USB wieder zurückgesteckt hast, du konntest ja deswegen trotzdem keine Webcam anstecken. Mit viel Fantasie konntest du ein Netzwerk und ein Mikrofon anstecken und das ein Auto, aber das war es dann auch.
Festplatte konntest du anstecken, wenn du zusätzlich Strom angesteckt hast. Noch. Ja, das war. Aber das Maximum. Ich kann mich noch erinnern, als das erste iPhone mit Lightning kam, da gab es das hier in Finnland noch nicht und ich hatte ein einziges Lightning-Kabel. Und das war eine prekäre Situation, weil an diesem einen Kabel hängt ja sozusagen die Lebenszeit von deinem iPhone. Und das waren ein paar lustige Wochen, also weil das einfach noch nicht verfügbar war, einzeln zu kaufen und lustige Geschichte. Lightning, also dieser Typ, ne, der Lightning-Typ, der mit dem goldenen Kugelschreiber gerade aus der Tür geht, der hängt halt in der Lobby jetzt noch mehrere Jahre rum. Ne? Der geht noch nicht raus, also der sitzt da noch, holt sich einen Kaffee, weil das hat noch viele andere Geräte sind betroffen, die im Lightning haben. Also ich habe noch so AirPods zu Hause beispielsweise und ich habe so ein Trackpad hier und eine Tastatur und eine Maus. Das wird mal spannend, wann Apple so diese Geräte auf USB-C umzieht. Also ich bin mal gespannt, ob wir eine Art Ankündigung oder so einen Fahrplan dafür bekommen oder ob das einfach nächste Woche einfach nur das iPhone gefeiert wird mit USB-C und dann keine weiteren Ansagen folgen, wann die restlichen Komponenten umgezogen werden, weil letztendlich müssen sie das schon. Also ich glaube immer noch an das Gerücht, dass das neue Case für die AirPods Pro mit USB-C kommt, aber es gibt ja mehr andere AirPods, die auch wahrscheinlich USB-C brauchen würden. Nichtsdestotrotz, diese Kabel bleiben uns erstmal noch erhalten, so ein paar Jahre, weil ja, die anderen iPhones natürlich auch noch auf Lightning funktionieren.
Die sind ja jetzt auch noch überall und du triffst ja bis heute auf Dock-Connector, 30-Pin, in Flugzeugen, Hotels und im Fitnessstudio, die findest du ja immer noch vor.
Ja,
so. Und das ist ja auch nie wirklich totgegangen. Also,
ja.
Ja. Und ich habe nochmal die Ankündigung von Phil Schiller angeschaut und was er gesagt hat, hier guck mal, wir hatten jetzt 30-Pin für auch 10 Jahre oder sowas und der hat uns gut gedient, aber der ist schon shit. Und wir haben jetzt kleiner gemacht, du kannst ihn in beide Richtungen einsetzen. Wir haben ganz viele neue Funktechnologien, AirPlay und Bluetooth und solche Sachen. Wir haben Kooperationen mit Bose und mit anderen Lautsprecherherstellern für neue Docks. Und auch keine Panik, wenn du noch einen Dock-Connector in deinem Auto verbaut hast, da gibt es diesen schönen Adapter. Und dann kannst du den Adapter im Auto lassen und dann immer dein iPhone 5 mit dem Ding anstecken. Und es war schon okay. Also es ist ein viel kleinerer Move gewesen damals von Dock-Connector auf Lightning als die mutige Entscheidung, dann den Kopfhöreranschluss wegzulassen.
Naja, es ist schwierig. Ich meine, Leute hängen irgendwie an diesen Kabeln und Kabel sind halt so eine Sache. Und so wie Alex ja eben auch schon sagte, gerade, ich meine, als das iPhone 5 halt kam, es gab halt keine Lightning-Kabel. Es gab halt dieses eine Kabel, was deinem iPhone 5 beilag. Wenn dieses Kabel irgendwie verloren gegangen ist, kaputt gegangen ist, konntest du dein iPhone nicht mehr aufladen, weil Niemand, und ich betone, niemand hatte ein Lightning-Kabel, außer irgendjemand anders, der sich auch ein iPhone 5 gekauft hatte und der hatte auch nur ein Kabel, mit dem der sein eigenes iPhone aufgeladen hat. Die Leute hatten keine Kabel für ihre, ja, für
kein fürs Zweitkabel,
Büro, kein Zweitkabel für die Reise, kein Kabel fürs Auto, nichts.
Für viele Wochen.
Ja, das hat ewig gedauert, bis diese Maschine, diese Lightning-Maschine angelaufen ist, und Apple hatte da ja schon von Anfang an ganz groß den Finger drauf, und es hat gedauert und gedauert und gedauert, bis du dir überhaupt mal ein zweites Kabel kaufen konntest. Auf der anderen Seite war der Sprung bei halt natürlich immens, ja. Also ich meine, dieser 30-Pin-Dock-Connector, der wirkt ja wie so ein Witzanschluss aus heutiger Sicht. Ne? Den glaubt man nicht mehr so recht, dass der einfach auch am iPhone einfach dran war. Also das ist eine Bombe von Anschluss gewesen, die letztlich irgendwie so einen Großteil der Unterseite des iPhones irgendwie durchzogen hat. Und natürlich vorher auch schon, und das ist Wahnsinn, ja. Und vorher natürlich auch schon ein iPod. Also ein relativ absurder Anschluss, gegen den dann natürlich Lightning wie so ein moderner, wie so ein super minimalistisches, modernes Wundertechnik erschienen ist. Und also das war schon ein sehr drastischer Sprung. Eigentlich ein sehr positiver Sprung, aber halt durch die Frustration und die wirklich das große Geheule, erstaunlich große Geheule, das damals ausgebrochen ist, weil Leute, und ich meine, du musst ja überlegen, das iPhone war ja im Vergleich zu heute von den Dimensionen, von den Verkaufszahlen und allem, von der Verbreitung, war das iPhone irgendwie so ein kleines, winziges Blöppchen im Smartphone-Markt, ja, und das war damals schon ein riesiger Sturm, den das nach sich gezogen hat.
Also, was war denn die Alternative gewesen? Also aus Apples Sicht, sie möchten die Telefone, möchten sie dünner machen. Der 30-Pin ist tatsächlich sehr riesig und da war auch irgendwie Platz für irgendwie 12 Volt Firewire-Spannung war da drauf. Und analoges Video war da drauf und all diese Dinge. Und zu dem Zeitpunkt gab es ja in USB-Richtung nichts Gescheites. Ja, diese ganze USB-Mini-Mikro, was auch immer da war, Mist. Ja, das sieht man bis heute an irgendwelchen Festplatten. So, nein, was ist dieser Mikro B mit doppelten Dingsi, das ist ja furchtbar.
Das ist einfach die Hölle, aber du kaufst es halt heute noch so.
Du, ich hab, wenn meine Kinder Freunde zu Besuch haben, dann bin ich immer in der Position, deren Telefone aufzuladen, weißt du, aufladen zu müssen. So. Und das ist sehr interessant. Du kriegst eine breite Spannweite. Also von iPhones, wo es kein Problem ist, von USB-C, was auch kein Problem ist, bis zu Micro-USB. Das ist teilweise immer noch einfach No-Name-Gerät, halt möglichst günstig, halt komplett zerschmissen halt schon von den Kindern. Ich finde immer noch faszinierend, dass meine Kinder sehr sorgsam mit ihren Geräten umgehen. Das finde ich sehr, sehr wundervoll. Aber also Micro-USB ist da noch nicht komplett rausgeflogen.
Und Apple, wenn die das zu dem Zeitpunkt haben wollten, dann mussten sie was Eigenes machen. Mehr Kontrolle, da sagen sie auch nicht nein. Ja, und dann haben sie halt den kleinen DRM-Chip, der dann das Kabel verifiziert. Das hat auch nicht immer so super funktioniert. Dann sagt das iPhone zu einem offiziellen Kabel, ey, hier ist ein gefälschtes Utensil dran, mach mal weg. Und funktioniert aber trotzdem irgendwie, ist okay.
Ja.
Gab's wilde Geschichten.
Und dann hat natürlich Apple aus dieser Lightning-Entwicklung raus halt auch im Konsortium USB-C angestoßen. Da ist Apple schon auch mit Schuld dran. Ja. Und USB ist ja nur, und auch Thunderbolt, und das ist ja auch eine große Geschichte voller Missverständnisse. Weil also es ist halt auch saukompliziert. Da blickt ja niemand durch, was jetzt mit welchem Kabel genau funktioniert und was für Strom und was für Daten da durchgehen. Das war übrigens noch ein guter Punkt, den wir letztes Mal auch bei der Diskussion über das beiliegende Kabel beim iPhone 15 irgendwie unterschlagen hatten. Wenn das natürlich ein Kabel wäre, das auch schnell Daten übertragen könnte, dann wäre das natürlich viel dicker und weniger flexibel.
Ne? Guter Punkt.
Und könnte vielleicht gar nicht so lang sein für den billigen Preis.
Ja, vor allem, man denke mal bitte an die USB-C-Kabel, die den iPads beiliegen. Da haben wir schon mal Witze drüber gemacht, weil diese Kabel sind die lächerlichsten Kabel, die du dir vorstellen kannst. Da ist auch nichts braided oder so. Das ist das flimsigste, einfach lottrigste und wirklich schäbigste USB-C-Kabel, was man sich vorstellen kann. Also das werden sie, wenn die Gerüchte mit den braided Kabeln stimmen, dann haben wir ja irgendwie so ein geflochtenes Ding. Das sah ja schon nach einem relativ soliden Kabel aus. Aber diese iPad-USB-C-Kabel, zumindest jetzt beim iPad Air, die beim iPad Air und wahrscheinlich auch, beim Pro, ja, okay. Klar, das ist natürlich konsequent. Also und spricht noch mehr Bände, ja, über diese Diskussion, ob sie wohl ein Thunderbolt-Kabel dem iPhone 15 Pro beilegen, so die Antwort einfach so nein. Weil, ja, also das iPad einfach so das schäbigste Kabel, was du irgendwo finden kannst.
Dieses iPad 9, das C auf Lightning, was dabei liegt, das ist doch völlig normal, das ist okay. Das ist so wie beim iPhone 11 auch beilag. Das ist so ein okayes.
C auf Lightning, die waren okay. Oder das sind ganz okay Kabel. Aber wenn du was Positives dem abgewinnen willst, die sind halt klein, weißt du? Die Stecker sind relativ klein. Wenn du kleine Öffnungen hast, wo du es irgendwie einstecken musst, also spezielle Netzwerkadapter oder irgendwelche Anschlüsse, dann bist du mit dem Apple-Kabel ganz gut, weil das so flimsig ist. Ja. Das geht da durch. Manche Kabel, da siehst du schon am Stecker selbst, dass es hochwertiger ist. Aber
Ja, also von den Kabeln mal abgesehen, also ich finde die eigentlich spannende Frage und auf die habe ich keine so richtige Antwort, ist, was ist eigentlich wirklich Apples Plan gewesen? Weil wir haben ja auf der einen Seite haben wir die Theorie, dass Apple irgendwie einfach jetzt an Lightning weiter festgehalten hätte, wenn die EU nicht gekommen wäre, was eine super komische Vorstellung ist. Auf der anderen Seite wollten sie vielleicht irgendwo schon hin mit dem Anschluss, also weg von Lightning auch irgendwo, sei es auf keinen Anschluss oder auf irgendwas anderes übergehen. Und da ist ihnen jetzt auch die EU reingekrätscht, weil sie noch nicht fertig waren mit diesem neuen Anschluss. Und jetzt halt in Zugzwang kommen, weil halt früher oder später USB-C, zumindest solange du einen Anschluss drin hast, halt dann USB-C sein muss. Und sie ja iPhones auch ein paar Jahre verkaufen. Also das iPhone 15 ist ja jetzt nicht einfach 2023, sondern das ist ja auch 2024 und 2025 dann noch als Neugerät irgendwie auf dem Markt. Und ich meine, da kann man auch nochmal drüber diskutieren, wie sehr das dann auf die Hardware noch zählt, die halt sowieso schon älter irgendwie auf den Markt kam. Aber trotzdem ist ja die große Frage, was war eigentlich wirklich die Geschichte, warum wir überhaupt diesen Lightning-Anschluss noch im iPhone hatten, der ja längst aus all den anderen Geräten rausgeflogen ist und den Apple selbst ja längst aufgegeben hat, wenn du so willst. Der ist sehr offensichtlich, dass Apple, ich meine, Apple hat ja schon mit dem, schon der verdammte alte iMac von 1998, ja, 25 Jahre iMac, der hat ja schon auf USB gesetzt, wie nichts Gutes mehr und damals eine Riesendiskussion ausgesetzt und USB irgendwie so in seiner Basisverbreitung so massiv gefördert. Also Apple ist eigentlich ein riesiger USB-Befürworter seit Urzeiten, kannst du sagen, oder mindestens mal seit 25 Jahren. Plus halt ihre Rolle in der Entwicklung von USB-C und so weiter. Und dass halt Macs und dann inzwischen auch iPads halt komplett auf USB-C sind. Nur das verdammte iPad nicht. Nur das verdammte iPhone nicht, genau. Und dann jetzt einfach zu sagen, ja gut, jetzt haben sie es halt gemacht, weil die EU halt anklopft. Ja, da wird irgendwie auch was dran sein, aber da muss doch noch irgendeine andere Geschichte an dem Ganzen, an diesem Verharren auf diesem alten Lightning-Anschluss sein.
Also ich würde sagen, dass zum einen, wo kommt denn USB-C her? Der kommt daher, dass sie auf Thunderbolt gesetzt haben an den Macs. Und dass sie das erst über Mini-Display-Port geschoben haben, was echt nicht so super war. Ja, und dass sie das vereinheitlichen wollten auf einen Stecker. Und was auch vielleicht nicht die allerbeste Idee ist, alles auf einen Stecker, der gleich aussieht, aber nicht markiert ist, zu setzen bei den Macs.
Interessante Frage. Ne?
Inzwischen ist ja auch USB 3, 4 und Thunderbolt irgendwie zusammengewachsen. Und ist jetzt alles irgendwie das Gleiche, aber auch irgendwie nicht. Und das ist ein bisschen undurchsichtig und das ist halt Lotto, wenn du es ansteckst, ob dann was passiert oder nicht. Du müsstest halt eigentlich, Pro-Tipp, besorgt euch so ein Beschriftungsgerät und wenn ihr irgendein neues Kabel bekommt, beschreibt ihr drauf, was das ist, weil sonst ist es verloren und ihr wisst es nicht und müsst es wieder ausprobieren. Und ich nehme an, dass der Plan für die iPhones die ganze Zeit schon ist, denen den Stecker wegzunehmen und nur noch auf MagSafe zu setzen. Ich glaube, dass MagSafe nicht zum Spaß jetzt Jahre schon gestartet worden ist, damit die Leute sich G-Pads und MagSafe-Charger kaufen. Und wenn sie natürlich den C-Port am iPhone irgendwann weglassen würden, dann wäre das für die EU auch okay, wenn das nur noch mit magnetisch zu laden ist. Also induktiv zu laden ist.
Ich hänge auch dieser Theorie an, muss ich sagen. Also ein bisschen awkward wurde es ja so ein bisschen, als die Netzteile plötzlich USB-C bekommen mussten. weil USB-A-Netzteile einfach so aus der Zeit gefallen waren. Da mussten sie das Kabel ja schon ändern und diese USB-C auf Lightning-Kabel bringen. Ja, das war ja schon so ein bisschen, es hat sich schon nicht richtig angefühlt, muss man schon sagen. Aber der Lightning-Stecker an sich, der liegt ja wirklich brach. Also da ist ja nichts mehr passiert, mehr oder weniger. Da gab es mal ein bisschen höhere Geschwindigkeiten drauf, aber da hat sich nicht viel weiterentwickelt, gerade in den letzten Jahren. Ich glaube auch, sie sind da jetzt 1, 2, 3 Jahre vielleicht einfach von der Planung zu kurz, haben sie gefasst. Und das iPhone ist halt, weil die Gerüchte über ein komplett port-anschlussloses iPhone, die haben wir seit diesen 3 Jahren. Also ich meine, in den Träumen existieren die schon viel länger, aber konkrete Gerüchte gibt es halt durchaus seit 3, 4 Jahren, würde ich sagen. Und ich glaube, da hat Apple einfach jetzt zu hoch gepokert und einfach diese 2, 3 Jahre haben sie, also wir werden es ja sehen. Ich meine, die Geschichte wird sich vielleicht auflösen, wenn wir halt in irgendeinem iPhone-Modell 2025, 26 ein komplett anschlussloses iPhone sehen. Dann geht die Theorie mit irgendwie, sie haben darauf gepokert, so lange auf Lightning zu verharren, bis ein komplett anschlussloses iPhone möglich ist.
Ich habe auch gelesen, dass, also ich habe das selbst miterlebt, dass Wireless Debugging von Xcode zur Watch war jahrelang nicht so super, um nicht zu sagen unbenutzbar. Das ist jetzt plötzlich okay geworden.
Ja.
Wieso haben sie da Geld reingesteckt, Wireless Debugging für Xcode besser zu machen? Ja. Es bietet sich ja inzwischen an, auch für die Vision Pro, wenn das dann funktionieren sollte, dass du dann nicht mit dem Doppeldongle da irgendwie rumläufst und dann deinen Mac vom Tisch runterreißt. Mac, sag ich hin oder her? und ich glaube, das ist schon eine Richtung, wo sie wahrscheinlich hinwollen. Dann ist das Ding auch noch mehr abgedichtet und noch wasserdichter und so. Und ich nehme an auch, dass der MagSafe, dass der G2, dass der jetzt standardisiert ist und da mehr Mitspieler kommen, das dürfte da alles mit reinhelfen. Ich bin nicht so sicher, wie super ich das jetzt finde, dass der Port möglicherweise verschwindet, aber so läuft es dann halt wahrscheinlich.
Ja, ich vermute auch, dass das wahrscheinlich der Grund ist, dass irgendwas in dem Punkt hängen geblieben ist, weil einfach auch für die Entwicklung musste das iPhone an Mac hängen im Moment. Also das ist alles, ich meine, viele von den Sachen funktionieren, sie haben viel Basis, glaube ich, gelegt, das Zeug du in irgendeiner Form drahtlos halt auch hinbekommst, auch was irgendwie halt die ganze Restore-Wiederherstellungsebene angeht, die jetzt zumindest beim iPhone ja auch dich an einem gewissen Punkt musst du halt aufs Kabel zurückgreifen, aber dass es irgendwie auch ohne das Kabel geht, das haben sie ja beim Apple TV irgendwie so halb auch schon angefangen. Also du hast ja schon Möglichkeiten, dass du dann doch anfängst, die Kiste wiederherzustellen, solange die halt irgendeine Form von Netzwerkverbindung bekommt, aber halt nicht mehr unbedingt verkabelt irgendwo dranhängen muss. Auf der anderen Seite bist du halt natürlich mit dem Kabel immer irgendwie auf einer anderen Ebene, wenn du echt versuchst, da halt Firmware drauf zu flashen am Schluss. Ja, weiß ich nicht, ob wir wirklich, wann wir an den Punkt kommen, dass du das halt über eine drahtlose, zumindest über irgendwie eine Art von MagSafe-Verbindung vielleicht trotzdem so zuverlässig halt drüber bekommst, dass sie sich halt trauen, auf dieser untersten Ebene zu manipulieren in dem Moment, wo du sagst, okay, vielleicht ist die Verbindung halt doch nicht stabil genug und wenn dir das dann halt irgendwie abbricht oder das vom MagSafe-Ding rutscht oder so, es ist halt einfach was anderes als eine Kabelverbindung.
Ja, den Port wegzulassen ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist halt das Ganze drumherum, nicht wahr?
Ja, ja. Es ist doch viel, was dranhängt letztlich. Es ist viel, was dranhängt. Und Leute irgendwie keine Backups mehr machen oder so, oder nur noch sehr wenige wahrscheinlich.
Ja, ja, keiner macht mehr Backups, das Kabel. Aber diese ganzen Entwicklergeschichten und mit der Uhr war das ja auch ewig ein der Port doch in Anschlüssen und so weiter. Also jetzt haben sie halt Zeit. Sie haben halt jetzt mehr oder weniger, also wenn ich an diesem Team arbeiten würde, dann würde ich jetzt so mich zurücklehnen, so okay, USB-C, das können wir erstmal fahren, das Schiff, so weißt du, also ich meine, ich bin gespannt, wann wir dann wirklich gerade beim iPhone dieses komplett kabellose, anschlusslose Gerät sehen, weil iPhone ist halt immer eine andere Nummer als all die anderen Geräte, muss man echt sagen. Ja. Und aber jetzt mit USB-C, ich meine, weißt du, wenn du von außen drauf schaust als Kunde, denn ich meine, da ändert sich halt jetzt dieser Anschluss, aber letztendlich ist es halt so wie bisher, hast du auch ein Kabel weiterhin und eigentlich ändert sich nicht.
Wir sind wenige Tage vor schrecklichen Dramen, vor irgendwie Berichten in Good Morning America. Ich konnte mein iPhone nicht mehr laden. So, oh no, oh no.
Ich hab das zusammengeschrieben für mich und ich bin der anderen Meinung, da wird nichts passieren. Das wird einfach smooth sailing wird das sein.
Ich habe es gelesen und habe geschmunzelt und habe gedacht, so, da unterhalten wir uns nächste Woche nochmal drüber.
Ja, ich habe gerade noch einen Artikel gesehen, da stand drin, dass die Apple Store Mitarbeiter geschult werden jetzt, dass sie den neuen iPhone-Käufer noch so ein Netzteil mitverkaufen müssen.
Natürlich, weil das ist tatsächlich eine lustige Komponente davon, in das nämlich auch natürlich jetzt nochmal viele reinrennen werden, dass sie halt die USB-C-Seite den Schritt halt noch nicht mal mitgemacht haben, dass sie auf der Netzwerkseite, also auf der Netzteilseite noch nicht mal die USB-C-Wandel mitgemacht haben. Und dann rennst du natürlich in das doppelte Problem. Da hast du nicht nur im iPhone den falschen Anschluss, sondern du hast halt auch auf der anderen Seite des Kabels den falschen Anschluss, weil du halt in deinem verdammten Haus nur irgendwelche USB-A-Netzteile von 1995 rumfliegen.
Aber hey,
wer ist das denn?
Aber das,
alle.
Das zählt nicht in diese Diskussion rein, weil das ist ein anderes Problem. Weil das ist das Problem, dass das Netzteil nicht mehr beiliegt.
Ich sehe mich schon selbst im Familienumkreis, im erweiterten Familienfeld, diese Diskussion führen. Leute nicht verstehen, warum dieser USB-Stecker, der immer gleich aussah, seit 1998, warum der jetzt irgendwie klein sein soll und was da der Unterschied ist und warum das nicht funktioniert.
Die einzige Angst an meiner Theorie habe ich vor diesen militanten Autofahrern mit CarPlay. Das ist die einzige Angst.
Ja, das ist schon mal ein guter Punkt.
Die da Kabel verlegt haben, die sie nicht rausreißen wollen und so. Da habe ich Angst vor. Aber ansonsten bin ich mir sicher, das wird alles kein Problem.
Ein Auto so ist BA auch noch gut vertreten.
Ja. Aber du kannst ja auch mit USB-A auf C, kannst ja auch Strom geben. Das lädt dann langsam, aber das geht schon auch.
Geht schon, ja.
Aber naja. Also ein iPad aufladen und so weiter, da musst du schon zwei Nächte haben, bis das dann irgendwie voll wird.
Das Lustige ist, dass sogar ich selbst, glaube ich, da reinrenne, weil ich habe gerade überlegt, ob ich ein USB-A auf USB-C-Kabel habe. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich eins habe. Ich glaube, ich habe keins. Ich habe fast alle anderen Kombinationen an möglichen Kabeln und USB-Varianten, aber ich glaube, ich habe kein USB-A auf. Also auch kein USB-A zum Stecken. Wie sagt man USB-A?
Ja. USB-A-Stecker auf USB-C.
Auf USB-C-Stecker. Also ich habe einen Adapter, um USB-A auf den klassischen USB-A auf USB-C-Adapter habe ich, um halt USB-A groß einzustecken und dann auf USB-C irgendwie ans MacBook zu stöpseln. Das geht. Aber ich brauche ja einen USB-A-Stecker, den ich im Auto in irgendeine USB-A-Buchse reinstecke. Mhm. Und auf der anderen Seite brauche ich USB-C, um das iPhone 15 damit irgendwie an Kabel zu bringen.
Kauf irgendein Gadget, da liegt so ein Kabel.
Ich wollte gerade sagen, du hast nichts außer iPhones zu Hause, richtig? Weil ich habe gestern zwei von diesen Kabeln einfach weggeworfen.
Ja, genau.
Also überall und dann kurze und lange und schwarze und weiße und alles. Und ich denke mir noch, was will ich jetzt schon wieder mit diesem blöden Ding?
Aber das sind die schlimmsten Kabel. Das sind die schlimmsten Kabel, weil da kannst du, die können gar nichts. Ja. Die können
wahrscheinlich habe ich in irgendeiner Kiste von irgendeinem dämlichen Hundetracker, irgendeinem Accessoire, da liegt wahrscheinlich genau
das. Da liegt
das
halt
Kabel
dann USB-A auf C 2.0, aber was halt. Wahrscheinlich fürs iPhone auch ausreicht.
Fürs CarPlay wird das schon reichen.
Sogar der Hund hat USB-C.
Der Hund hat USB-C.
Nee, beim iPhone 11 lag ja schon ein USB-C-Netzteil gratis dabei. Mhm. Das benutze ich bis heute in der Küche. Das funktioniert, das ist sehr wahrscheinlich 12 Watt oder irgendwas. Das ist sehr gut.
Nee, 12 Watt, das ist 20. Das müsste stärker sein.
Wahrscheinlich 20 dann.
Apples, mindestens.
Ja, es gab schon, die wenn es so ein Würfelchen ist, dann war das wahrscheinlich noch 10 oder 12.
Nee, das ist so rund.
Ist schon rund, dann ist es wahrscheinlich 20 oder 18.
18 war es zuerst. Genau.
Ach, 18, die HomePods nicht.
Das war auch lustig. Nicht befeuern können.
USB-C. Okay, das wird aber, also da gebe ich euch recht, das wird ein großer Spaß insgesamt. Ja. Was für Kabel und Netzteil-Leute rausziehen.
Ja, und ich hab diese eine Anker Powerbank, die hat A und C dran. Also ich komme zurecht. Ich hab sowieso Kabel, habe ich genug. Also das ist so.
Da mache ich mir wenig Sorgen, muss ich sagen.
Ja, ich auch.
Ja, okay. Aber Lightning war schon okay. Also es war schon okay. Und auch so das kleinere Zubehör, was man so kaufen konnte, irgendwelche Mikrofone und die Infrarotkameras für Wärmebildkameras und so ein Zeug. Das war alles ganz lustig und das meiste gab es dann nach einer Weile schon auch in einer Lightning-Version. Und jetzt muss man halt als nächstes sehen, das ist dann die auch eine spannende Frage, so wenn du jetzt irgend so ein Infrarotkamera oder Mikrofon oder irgendwas, wenn du das jetzt heute in der Android-Version kaufst mit USB-C und du steckst das in einer Woche an dein iPhone, was passiert? Ja. Also, vermutlich nichts, aber es wäre ganz cool, wenn das gehen würde.
Ja. Ja. Da bin ich gespannt. Ich habe mir noch zum Beispiel diesen Insektenstich Schnupsi in USB-C. Das wäre natürlich schön, wenn die dann in Zukunft auch irgendwo anders gehen würde. Und wahrscheinlich muss man dann, um den auf dem iPhone zu benutzen, muss man die iPhone-Version kaufen mit einem Adapter von USB-C auf Lightning.
Mhm.
Das ist ja gut.
Ja, das hört sich plausibel an. Okay, gut. Dann geht es zu den Picks. Vielleicht fängt Alex einmal an.
Ich habe was ganz Schnelles, ein Hinweis, weil ich es auch schon öfters mal besprochen habe, die später lesen ab Meta. Ist hier von mir wahrscheinlich viel zu häufig schon erwähnt worden. Aber sie transkribiert Podcasts seit dieser Woche, was echt nett ist. Wir sind ja hier in einem Podcast. Und wenn man den beispielsweise niedergeschrieben haben möchte, kann man einfach aus eurer Podcast-App, kann man diesen Link mit Meta teilen. Und dann wird ein Transkript erstellt, was wir so hier sprechen. Das wird dann niedergeschrieben.
Mhm.
Und das geht auch in Deutsch, was in den ersten vor ein paar Wochen noch nicht funktionierte. Es funktioniert in Deutsch und eine Handvoll anderer Sprachen und Englisch natürlich. Und das ist eigentlich echt nett, weil es ist ein eingebauter Podcast-Player mehr oder weniger jetzt, der euch mitlesen lässt. Und wenn man halt was markieren möchte oder was sich rausschreiben möchte, was zitieren möchte, dann ist Text ja sehr angenehm dafür. Und man kann auch einfach nach Wörtern suchen. Also wenn Basti jetzt irgendein komisches Wort zum Beispiel sagt, was jetzt überhaupt keinen Bezug hat, das wäre jetzt
Schnabeltassenkenkel.
Dann könnte man das finden jetzt über die Suche. Also wenn man sich da später daran erinnert, dann findet man jetzt genau den Zeitpunkt in dieser Aufnahme, wo das Wort gefallen ist. Meta, sehr nett weiterhin. Also ich bin großer Fan und sie können halt jetzt auch Podcasts, nachdem sie vor ein paar Wochen bereits YouTube-Videos, also die Audiospuren von YouTube-Videos niedergeschrieben haben.
Ja.
Das ist cool.
Mache ich eine Multitrack-Aufnahme und stecke die mal durch eine neue App durch, die dann vielleicht auch Multitrack-Untertitel dort jetzt rausziehen sollte. Das probiere ich mal, sage ich euch nächste Woche, was draus geworden ist.
Kann ich sehr empfehlen, voll gut.
Ja, also das ist so diese Durchsuchbarkeit und Zeug und Unschen. Ich sehe oft Leute, die sich über YouTube-Videos, so gerade so für Tutorials, so weiß nicht, wie baue ich meine Küche zusammen, die sich dann drüber beschweren, dass ich das hätte ich jetzt lieber gelesen, wie ich meine Küche zusammenbaue. Aber ein großer Teil bei YouTube-Tutorials ist ja, dass du siehst, wie man das macht. Ja, also, dass du siehst, wie du da, also Leo gerade, wie du das Werkzeug an diese Schrauben ansetzt.
Wie du es hältst.
Ja, aber es wird ja nicht einfacher durch das verdammte Tutorial. Außer der käme einer herausgesprungen und wird das halt durchführen.
Okay.
Ich habe mich zum Beispiel mal gefragt, wie löst man die Türscharniere von IKEA-Küchenschränken wieder? Weil ich habe es selber irgendwie, ich kannte das von der älteren Version, dann habe ich eine neuere Version installiert und habe das nicht von alleine rausgefunden, wo man da drücken muss. Dann habe ich ein YouTube-Video gefunden, das war so ein Redneck-Hillbilly-Amerikaner-Typ und der hat einfach dagegen getreten und dann ist die Tür wieder rausgesprungen. Dann habe ich das auch so gemacht und es funktioniert auch. Man könnte auch sanft mit dem Daumen draufdrücken und es geht auch, aber man kann auch dagegen
treten. Mit dem Gegentreten, da hätte ich dir auch weiterhelfen.
Ja, okay.
Das war's schon.
Gut, Meta kann man sich mal anschauen, wenn man dieses Read-Later-Ding verfolgen möchte. Ich habe ein Geschenk gesucht für die Nichte und habe folgendes Gerät. Ist eine Klasse von Geräten. Die sehen alle so ähnlich aus wie dieses hier. Das ist so ein USB-Mikroskop.
Ja. USB-A oder USB-C?
Da gibt es alle Varianten. Weil also der Teil, der vorne, gibt es auch mit Lightning. Der Teil vorne, sieht immer gleich aus. Das ist dieses Modul hier mit so einem schwarzen Zylinder. Dann ist hier so ein Rädchen, wo drauf steht 1600-fache Vergrößerung. Ist gelogen, aber ist egal. Okay. Und vorne ist so eine Acrylspitze und eine Beleuchtung drin. Also wenn das Mikroskop so aussieht, dann ist das so ungefähr so ein 1-Megapixel-Sensor, der dort drin ist. Mhm. Und es gibt es mit ganz vielen verschiedenen Kabeln hinten dran. Das gibt es entweder einfach mit USB-A für einen PC und dann meldet es sich als Webcam. Oder das gibt es auch mit so Dreifachsteckern für Android OTG mit Lightning und mit normalem USB-A. Ah. Und es gibt auch, das habe ich auch noch nie gesehen, es gibt so USB-A-Stecker, den kannst du auffalten und dann ist innen drin ein Mikro drin.
Hm? Mikro-USB oder Mikro?
Mikro-USB.
Ah, Mikro-USB, ja, ja.
Da ist ja auch ein Mikro drin.
In dem dicken Teil vom USB-A, wo normalerweise Plastik ist, da passt genau so ein Mikro-USB noch rein. Mhm.
Ja.
Und für Android gibt es dann eine Auswahl von grandios grauenhaften Apps, die halt auch mit Webcams sprechen. Also wenn man im Play Store nach so Endoskop-Kameras sucht, dann findet man solche Webcam-Kameras, die Apps, die dann damit funktionionieren sollten.
Die kann man jetzt mit
demnächst auf ihrem iPad.
iPadOS 17 kann man die als Webcam in FaceTime benutzen. Mhm. Weil die sich als Webcam meldet.
Also bitte, wenn du nicht diese Kamera als Endoskop benutzen, Leute. Krankenhaus ist safe. FaceTime.
Auf jeden Fall. Habe ich gedacht, das wird schon Schmarrn sein. Ja? Und man kann dafür zahlen, bei Amazon Deutschland zahlst du so 25 und dann kommt es morgen, wenn du eine Woche Zeit hast, dann kommt es für 10 aus China. Und das ist kompletter Quatsch, aber ist super nice, weil du kannst damit halt wirklich sehr, sehr kleine Sachen sehr intensiv vergrößern. Also du kannst zum Beispiel auf dem Geldschein, kannst du alle Details sehen. Du kannst den feinsten Druck auf dem Geldschein sehen. Wenn du so dieses, wo auf dem Geldschein so Euro steht, EURO, dann kannst du die einzelnen Balken von dem E sind dann bildschirmfüllend. Hm? Mhm. Und du kannst den kleinsten Mikrodruck auf dem Geldschein kannst du lesen. Und wenn du halt andere Sachen da drunter tust, deine Haut oder deine Fingernägel oder dein Bartstoppeln, dann sieht das wirklich, du kannst halt unterscheiden an den Bartstoppeln, ob die mit dem Rasierer trocken oder nass rasiert worden sind, weil du siehst, wie der Rasierer die Haare halt so schief abgeschnitten hat so. Ja? Du kannst das dir auf die Stirn draufhalten und dann siehst du deine einzelnen Poren schwitzen. Ja, Das ist sehr beeindruckend. Und wenn du da drauf stehst, kannst du dir irgendwie eine Ameise besorgen und die mal anschauen. Da kommt halt Video rausgefallen, die bewegt sich dann auch noch.
Mhm.
Und du kannst halt mit diesem Ring, der da oben drauf ist, kannst du so ein bisschen scharf stellen und kannst halt so ein bisschen rauszoomen. Wenn du rauszoomst, dann wird es sehr schnell sehr dunkel, weil diese LEDs, die vorne beleuchten, halt nicht so besonders stark sind, aber geht schon. Und ich glaube, das ist ein großer Spaß so für große und kleine Kinder, sich das mal anzuschauen. Mhm. So, oder ein Blatt oder ein Gras zu nehmen und mal da irgendwie, also Wiese, nicht das Gras von.
Kann man auch.
Ja, weil wahrscheinlich auch.
Und wahrscheinlich, wenn man es vorher geraucht hat, findet man es noch viel beeindruckender.
Mhm.
Ja.
Ja. Und das ist nicht gut oder so. Ein richtiges Mikroskop ist viel nicer. Du kannst aber natürlich auch, wenn du Elektronikbastelei machst, kannst du natürlich in dein Board anschauen, ob du richtig gelötet hast und solche Sachen. Du siehst damit wirklich viel deutlicher Sachen, als was mit meinen Augen auf jeden Fall noch in der Nähe zu machen ist. Und das ist ein sehr hübsches Spielzeug und für einen Zehner ist das auf jeden Fall, glaube ich, wert. Mhm. Man muss nur drauf gucken, dass man den richtigen Anschluss findet. Hier ist übrigens ein Foto von diesem kombinierten A und
sehr, sehr
Mikro.
Gut.
Sehr gut, ja.
Ja. Und kommt mit so einem gruseligen Ständer. Der Ständer, der wiegt ungefähr 2 Gramm und kann dieses Mikroskop nicht halten.
Der sieht sehr ernsthaft aus.
Deswegen schwebt er auch da drüber. Ja. Auf dem Bild.
Kann er sowieso nicht halten.
Ja, der schwebt sowieso, weil er so leicht ist. Ist natürlich so ein bisschen Quatsch. Und da gibt es auch bessere. Du kannst auch mehr ausgeben. Dann kriegst du einen mit einem 4K-Sensor, der dann nicht 4K ist, sondern halt irgendwas anderes. Und Hörer gibt gerade noch Tipps, was man mit dem Gras da sehen kann, wenn man das da drunter, ob Haarspray im Gras ist. Das will ich überhaupt nicht wissen, ob Haarspray im Gras ist. Nicht sicher, wie das funktioniert.
Wie kann das sein?
Nein. Auf jeden Fall, Mikroskop sehr, sehr gut, glaube ich, und kostet halt sehr wenig und glaube ich gibt, weißt du, auch wenn die Kinder ein Smartphone haben und das irgendwie da selber benutzen können und da dran stecken können und das ist, glaube ich, ein nettes Spielzeug und vielleicht mit dem iPad tatsächlich und FaceTime müsste es eigentlich auch gehen.
Nee, definitiv, das wird sich als Webcam melden.
Tut's. Ich habe es mit QuickTime Player auf dem Mac angeschaut und das hat gut funktioniert. Ich habe eine Version ohne Lightning gekauft.
Mhm.
Ja. Und weil ich mitdenke, habe ich vergessen, eine Aufzeichnung zu machen, sonst könnte ich euch jetzt meine Bartstoppeln zeigen.
Das ist sehr stark.
Aber auf den Kataloglistings bei AliExpress, da haben die anderen Kunden haben da sehr gute Fotos gemacht.
Vermutlich.
Oi.
Leo, was gibt's?
Ich könnte ja Alex Lichtstrippen picken, aber das wäre ja zu einfach. Die sind aber sehr nett. Ich habe die jetzt, hatte die jetzt ja auch hier im Einsatz. Ich wollte mir ja noch dieses andere Farbobjekt mal hier hinhängen. Die, wie heißen die anderen? Ich habe schon wieder vergessen, diese
Nanoleaf.
Auch Nanoleaf. Aber das ist schon nett, also mit den Nanoleaf-Dingern. Ich finde es immer noch, also da wird es ja irgendwie nochmal besonders deutlich, der Unterschied. Also ich meine, es ist ja bei mir immer noch, mein HomeKit-Zoo ist ja sehr klein, aber bei den Nanoleaf-Dingern ist mir nochmal aufgefallen, wie unterschiedlich das natürlich ist, ob du die über Apple Home ansteuerst oder eben über die Nanoleaf-App. Und diese nicht dynamische Beleuchtung, sondern wie heißt sie? Die auf die Ambiente Beleuchtung. Wie heißt die denn? Die Ambient Light, heißt die so? Heißt die Funktion so, dass die Helligkeit und Farbton angepasst wird über den Lauf des Tages?
Ah, die meinst du.
Ich habe vergessen, wie die Funktion heißt. Was ja so eine HomeKit-Geschichte letztlich ist und die du damit nur über Apple Home halt steuern kannst, aber all die anderen den ganzen wilden Farbkram, den kannst du ja dann letztlich nur über die Nanoleaf-App auslösen, also die für alle Farbmuster und was sie sich da sonst noch ausgedacht haben.
Adaptiv heißt
es. Adaptiv, genau, ja. Das hast du ja nur in Home direkt als Funktion dann drin und in der Nanoleaf-App hast du dann die volle Disco-Variante, ne? Je nachdem, was du dir da alles runterlädst und dann halt irgendwie als Farbding da durchschickst. Aber es ist natürlich einfach lustig und du bist mit diesen Streifen, mit diesen Klebestreifen natürlich relativ flexibel. Und mit den Lines bin ich mal gespannt, weil die natürlich auch sind, das Prinzip ist ja eigentlich dasselbe, außer dass du die halt, dass du halt nicht so einen langen Streifen hast, sondern halt einfach so gerade Stäbe, mit denen du halt basteln kannst und zwischendrin so Verbindungspunkte. Ja, also ist schon nett. Also ich meine, das Zeug gibt es ja echt schon lang. Also ich finde es eigentlich schade, dass ich mir das auch so lange nicht mal näher angeschaut habe, weil du kannst ja echt einfach schöne Sachen mitmachen und dir einfach vor allem schnell diese Lichtinstallationen sind ja wirklich erstaunlich schnell gebastelt. Also gerade wenn du halt irgendwas auch irgendwie hinter einen Schrank oder Innenschrank kannst du ja auch reinkleben oder sonst wo. Mhm. Selbst für mich relativ überschaubar, weil du es halt einfach klebst und nicht irgendwelche wilden Bau- und Bastelarbeiten machen musst. Das kommt mir natürlich da auch entgegen und dann musst du schauen, dass du natürlich irgendwo eine sinnvoll passende Stromverbindung hast, um diesen seltsame Riesenfernbedienung unterzubekommen und dann das halt ansteuerbar zu machen. Der Rest ist ja dann...
Du brauchst halt eine dicke Geldbörse, also weil viel Geld kannst du da schon für ausgeben. Also
ja, je nachdem, wie viel du halt beleuchtest. Ne? Das stimmt natürlich. Es fängt dann an, sich hochzurechnen, wenn du natürlich nicht irgendwie dann mit so einem Streifen irgendwie auskommst, den dann an eine Stelle hängst, sondern natürlich irgendwie verschiedene Räume und in verschiedenen Räumen verschiedene Objekte oder so beleuchten willst, dann fängt es natürlich echt, genauso wie ja auch diese Kacheln, die du dir da an der Wand zusammenbasteln kannst und auch die Lines sind ja letztlich so, wenn du da irgendwie anfängst, dann so Riesenobjekte zu bauen, dann kommst du natürlich mit deinem Starter-Pack oder was auch immer da angeboten wird, kommst du natürlich nicht weit. Ne? Da kannst du irgendwie so ein Putzelding basteln und das war es dann schon. Diese Musikvisualisierung, die funktioniert mit den Streifen, mit den Stripes aber nicht, oder?
Das weiß ich nicht genau. Ja. Ich habe diese Kacheln ja noch zu Hause und die hängen im Moment im Zimmer vom Sohnemann. Und das ist schon nett, die reagieren ja zum Beispiel auch auf Sounds, können die reagieren.
Ah, ja, ja.
Und auf Musik entsprechend oder du lässt da halt diese vorkonfigurierten Muster abspielen. Da gibt es ja auch immer wieder neue zum Runterladen und da kannst du diese Stimmung auswählen. Mhm. Wir haben auch diesen Würfel, da gibt es so einen Würfel von Nanoleaf, der hat 9 Seiten und da kannst du die Seiten auf einen Farbton programmieren. Und wenn du diesen Plastikwürfel, der haptisch ist, wenn du den einfach umdrehst, dann ändert sich sozusagen die Farbe an der Wand. Haben die ja auch zum Beispiel. Also wie gesagt, du kannst sehr viel Geld ausgeben, wenn du das möchtest. Aber es ist halt auch also sehr nett. Also es ist eine nette Spielerei, muss man sagen.
Ja, also durchaus, hat mich jetzt nochmal überrascht, weil ich fand die immer so ganz lustig zum Anschauen, aber es hat mich nie wirklich gereizt, die mal richtig auszuprobieren. Aber das lohnt sich schon, wenn man ja irgendwas mit Licht, seltsame Lichtinstallationen in komischen RGB-Farben sich irgendwo hinschnallen will. Schon lustig.
Ich habe gesehen übrigens beim Apple Fitness-Videos, da sind die auch diese indirekten Lichter unten am Boden versetzt hinten dran. Das wird so von indirekt nach unten, von unten beleuchtet.
Okay.
Ja, die haben so ein So quasi so einen schwebenden, also das Parkett quasi ist so, geht nicht bis zur Mauer, sondern die haben dann am genau. Ende so eine kleine Rille, bevor die geziegelte Mauer anfängt und da drin haben sie Licht verlegt. Das sieht auch mitunter ganz gut aus.
Ich habe mich ja von eurem indirekten Licht, Grace, habe ich mich ja infizieren lassen und habe hier auch quasi indirekte Beleuchtung, die ich einfach zuschalten kann mit Fingerschnipsen.
Mit Fingerschnipsen?
Und auch einfach wieder ausschalten.
Was ist denn das?
Das ist der Hit. Kann ich irgendwas sagen.
Applaus, Applaus. Ja, wirklich gut, wirklich gut.
Hat mir natürlich Timo geliefert. Ich habe auch so eine Hightech-Fernbedienung ist mit dabei.
Ist das der Klepper?
Ja, genau.
Da gab es doch früher den Klepper für so alte Leute, die im Bett liegen und dann Licht aus.
Und schon hat er es angemacht bei mir. Das ist einfach wirklich...
Clap on, clap off.
Ja, genau. Steht gerade zufällig hier noch rum, weil ich noch nicht ausprobiert habe, ob es funktioniert hier hinten. Steht einfach so ein... Timo hatte offensichtlich noch so ein Ikea-Panel übrig, das mir gefehlt hat. Und ich dann festgestellt habe, dass... dass Ikea die nicht mehr hat, das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt
Wirklich?
Gehabt. Ja, die haben ja, die Floor-Panels cool. aus dem Sortiment genommen.
Schon lange, das war 2019 war ich im Ikea und da stand so drauf, so wir sind hier bald raus oder so. Auf das diesen,
ist ein völliger Skandal.
Das gibt's doch nicht.
Ja.
Naja, auf jeden Fall steht die jetzt hier und ich kann einfach außen einschalten und hinter mir plötzlich... dramatische oder weniger dramatische Beleuchtung.
Also du hättest mir jetzt nicht die Illusion nehmen, also der Schnipser war gefaked.
Ja. Nein, natürlich nicht.
Ich dachte, die... Oh,
das.
Nimm mir die Illusion, will ich nicht.
Ja.
Doch, die sind eigentlich sehr nett. Ja. War ein bisschen teuer, aber ich habe so eins, das große in der Küche hängen, das ist fantastisch, das ist wie helle Tag.
Ja, ich habe ja in der Küche auch zwei hängen, da habe ich einen 60x60 hänge und ich hätte hier gerne eins mit leicht geneigt, dass das Licht von vorne kommt, weil ich kriege hier, außer ich habe die Keylights an, wenig Licht von vorne und ich würde das gerne ein bisschen so machen, dass es nicht so in your face ist, aber trotzdem genug Licht und viel Licht am Arbeitsplatz einfach sehr gut.
Mhm.
Genau.
Mhm. Gut. Okay. Na dann ist NanoLeaf trotzdem nochmal genehmigt als Pick. Ja. Gut.
Sehr dann gut.
Basti.
So, ich habe mal wieder Kaffeetechnologie mitgebracht.
Ja.
Sehr gut.
Und zwar einen Strauß an Kaffeetechnologie, aber eigentlich geht es nur ein Produkt. Im Grunde geht es, also wir haben folgendes Problem, wir alle erkennen dieses Problem, wir haben eine Siebträgermaschine und machen Kaffee damit, machen Espresso damit. Mhm. Und ich sprach da vor kurzem ja schon mal drüber, es gibt sogenannte WDT-Tools, das sind mehr oder weniger Nadeln an so einem Griff und mit denen kann man den frisch gemahlenen Kaffee, der im Siebträger ist, von Klumpen befreien. Und an der Stelle noch kurz zu dem ersten Produkt, Timo, empfehle ich genau das offizielle Video nachher einzuspielen, weil das sehr, sehr beeindruckend ist. So, und da gibt es einfach so Nadeln an so Griffen, die sind, kann man machen, ne, ist alles schön und gut. Aber der Goldstandard seit noch nicht so langer Zeit ist der Moonraker von Weber Workshops. Und Weber Workshops, die bauen so handgefertigten Shit. Und mehr oder weniger ist der Moonraker, sind mehrere Nadeln, die an so einem Planetengetriebe hängen und du kannst die aufsetzen auf den Kaffee und dann drehst du und dann drehen sich da 10 Nadeln oder so in so ganz wilden Bahnen und wenn du den halt 10-mal ungefähr gedreht hast, dann fällt hinten raus du hast damit quasi jeden Klumpen erreicht, was du halt mit so einem normalen WDT-Tool, und da gibt es die verschiedensten, die auch alle quasi kein Geld kosten, mit dem du es halt nicht so schön hinbekommst. Das funktioniert alles irgendwie, aber das ist natürlich der Goldstandard. Jetzt hat dieser Moonraker den Vorteil, er hat einen coolen Namen, ne? Er sieht wahnsinnig lässig aus und der ist halt handgefertigt und das ist einfach der heißeste Scheiß der Welt. Der Nachteil ist, er kostet halt 250 Euro. Mhm. Und vielleicht mag das irgendjemandem wert sein. Mir persönlich aber nicht. Ich finde aber dieses Konzept, das sie da gebaut haben, sehr, sehr gut. Weil was mir mit den Standard-WDT-Tools immer passiert, ich schmeiß da auch gerne mal Kaffee außen raus, auch wenn ich einen Dosierring drauf habe, der dafür sorgt, dass das Zeug erstmal quasi drin bleibt. So ganz perfekt bekomme ich es nicht hin. Du kannst einen günstigen kaufen von Normcore oder No Name oder weiß ich nicht was.
Den ich hier gerade in den Chat geschmissen habe.
Ah, hervorragend. Ja. Genau, also so einen kann man kaufen. Ich habe ein ähnliches zu Hause und das geht auch. Habe aber dann gedacht, naja, was kann diesen, eigentlich hätte ich ja gerne diesen Moonraker sehen, aber natürlich nicht an so viel Geld zu bezahlen. Stellt sich also raus, irgendjemand hat sich da wahrscheinlich dasselbe gedacht, konnte aber mehr mit 3D-Programmen umgehen, als ich das kann, und hat das Ganze als 3D-Modell nachgebaut zum 3D-Drucken. Und es gibt jetzt die Leute, die haben einen 3D-Drucker zu Hause und freuen sich total drüber und können den einfach ausdrucken. Ich persönlich habe das nicht zu Hause. Ich habe aber ein Etsy-Konto und jemanden gefunden, der genau so ein Ding bei Etsy verkauft. Und da gibt es mehrere davon, die genau sowas verkaufen. Und da gibt es diverse verschiedene, die von hässlich bis sehr hässlich. Und ich habe mir dann bei Etsy für irgendwie 25 Euro habe ich mir so ein Ding gekauft. Und da kommt mehr oder weniger ein Bausatz an, der aus einem Oberteil, einem Unterteil oder besteht, das man da zusammenschraubt. Oben hat man dann sein Planetengetriebe drin, das halt komplett aus Kunststoff ist, weil 3D gedruckt. Man hätte auch auswählen können bei dem Händler, wo ich es gekauft habe, welche Farbe welches Teil hat. Ich habe mich für alles in Schwarz entschieden. Und dann liefert der diese ganzen Teile und er liefert Akupunkturnadeln mit, die man dann da oben reinsteckt, auf die richtige Länge kürzt. Und was man dann am Schluss tun kann, ist, man setzt es und man kauft es genau für seinen Pass, passend für seinen Siebträger. Man setzt es auf den Siebträger auf. Dann sitzt dieses Ding wirklich auf dem Siebträger und ich muss nur noch oben an dem Rad drehen, dadurch dreht sich das Planetengetriebe, unten drehen sich die ganzen Nadeln mit und dadurch, dass der auf dem Siebträger aufsitzt und mit diesen Nasen, die man in die Kaffeemaschine einführt, verbunden ist, kann sich es auch nicht wegdrehen. Das heißt, ich kann das also einfach relativ easy drehen. Natürlich ist es kein hochpräzises Metallgetriebe wie im Moonraker. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass das Ganze ein Zehntel vom Moonraker kostet. Am Schluss habe ich dann einen sehr akkurat und gleichmäßig entklumpten Espresso in meinem Siebträger und kann den dann tempen, wenn ich möchte, dann einen Showerscreen drauflegen und mir einen Kaffee machen. Das hat ein bisschen Einfluss auf den Geschmack. Das merkt
man. Wie viel besser ist das Ding, als wenn du das mit deinen Nadeln von Hand durchrührst?
Zum einen bringt es mir sehr viel Freude, an diesem Planetengetriebe-Ding zu drehen. Ne? Man ist es ja auch so ein.
Aber stell dir mal vor, wie viel mehr Freude es dir an dem 250 Euro
gibt. Ja, guter Punkt.
Ich habe darüber nachgedacht, weil das Ding wiegt wahrscheinlich auch ein Kilo. Hm. Das ist dann so richtig satt und schön. Der Nachteil ist an dem Moonraker, der richtet sich ausschließlich an Leute, die eine ernstzunehmende Espresso-Maschine haben, also ein 58mm Basket haben und nicht so ein 53mm Kinderbasket wie ich. Das ist so ein bisschen der Nachteil an der Stelle. Und ja, es würde sicherlich deutlich toller sein als die Variante, die ich habe. Oh, ich habe übrigens 250 gesagt, also das ist 260, ist die Standardvariante aus Kunststoff. Die Metallvariante hatte ich ganz vergessen, die kostet ja 450 Euro. Genau. Das wäre sicherlich noch viel besser. Das ist es schon. Das ist schon noch mal ein ganzes Stück nicer. Und um deine Frage noch schnell zu beantworten, die Distribution der Coffee Grounds, also die Verteilung des Kaffeepulvers, das sind die Wörter, die ich gesucht habe, die ist sehr viel gleichmäßiger als mit meinem Hand-WDT-Tool, das ich sonst benutzt habe.
Der Moonraker in Metall heißt Ultra.
Natürlich heißt der Ultra. Alles, was.
Ja, also da weiß schon niemand, wie das funktioniert.
Alles teuer ist. Ja. Weber Workshops, also insgesamt, die machen schon sehr hübsches Zeug. Ne? Die Weber Workshops hat eine Mühle für 51.000 Euro in ihrem Shop. Die gibt es auch nur genau einmal. Das sind einfach zwei sehr große Steine, die sie per Hand bearbeitet haben, die man dann aufeinanderlegen kann. Aber sonst machen sie zum Beispiel auch einfach sehr schöne Kaffeemühlen. Sie machen sonstiges Kaffeezubehör für sehr viel Geld, was halt alles handgefertigt und sehr, sehr hochwertig ist.
Weißt du, wenn ich Geld hätte für 50.000 Euro Steine oder so, dann würde ich ja noch eher solche Steine kaufen als jetzt so eine Hermes-Uhr oder so.
Ja, definitiv.
Das ist auch sicher der bessere Kauf.
Ja. Aber diesen Stein gibt es auch nur einmal.
Nee, aber nicht Steine, das ist auch, Steine sind ein bisschen Quatsch, aber so eine 1.000 Euro Mühle, das würde mir dann schon eher einleuchten.
Absolut. Ja, die haben 1.000 Euro, ich weiß nicht, haben die eine Mühle für nur 1.000 Euro?
Ja, da war gerade was.
Oh, ja. War das eine Mühle? Die G1 zum Beispiel, die einfach sehr, sehr hübsch ist, wie ich finde. Die ist
3,7.
3,7, genau.
Und dann The Key war 1,8.
Ja.
Und dann, was haben wir noch?
Edgy 2 kostet auch 1,4.
1,4, das ist ja quasi geschenkt. Aber man muss von Hand kurbeln.
Oh ja, stimmt. Hm. Also ja, es gibt da sehr, sehr nette Dinge von über Workshops. Ich kann davon nichts empfehlen zu kaufen, weil es alles sehr, sehr teuer ist. Wer was davon hat, wer einen Moonraker, einen echten Moonraker zu Hause hat und nicht James heißt mit Vornamen, möge sich melden. Ich wäre sehr interessiert, das Ding mal selber mit der Hand zu drehen. Aber die 3D-gedruckte Variante, und hier Freunde haben das auch gerade selber gedruckt, die Drucker zu Hause haben im Vergleich zu mir, und deren Zeug funktioniert offensichtlich auch. Nachteil ist halt, wenn man es selber drucken, muss ich auch nochmal Akupunkturnadeln bestellen. Die kommen am sinnvollsten irgendwie im 100er-Pack. Das ist halt irgendwie noch 90 Nadeln daheim. Who knows? Aber ja, insgesamt sehr, sehr interessant und spannend. Und nicht zu vergessen, der Shop, wo ich es gekauft habe bei Etsy, der liefert außerdem zusätzlich so eine ganz kleine 3D-gedruckten Mockerpot Bialetti mit. Ah. Also die völlig funktionslos, aber meine Tochter sofort völlig begeistert, dass sie jetzt so einen kleinen Kaffeekocher hat.
Sehr gut. Ich linke all diese Dinge in den Shownotes von der 861. Wir sind Mittwoch wieder da und schauen uns an, was da bei Apple so passiert ist. Wie viele iPhones, Ultra oder nicht oder irgendwelche anderen Sachen. Und dann hören wir uns da wieder, wenn ihr live dabei sein möchtet, im Real-Life-Stream bitsunso.plus. Das wäre ganz hervorragend. Vielen Dank, wenn ihr das schon tut. Und ich drucke ja seit 2 Jahren an so ein Ding für Basti hin. Und ich krieg's nicht auf die Reihe. Vielleicht schaffe ich es dieses Jahr.
Während du das sagst, guckt mich hier so ein 3D-gedrucktes Einhorn an, was hier auf dieser Shelf sitzt, das du mal gedruckt hast.
Bisschen komplexer.
Oh!
Moonraker 2.
Schönen guten Abend. Servus.
Gute Nacht.
Servus. Guten Abend.